Ihr habt mich in letzter Zeit öfter gefragt, ey, sag mal, wo sind denn die PC-Themen? Ich habe mal rumgekrabt und ich habe sie tatsächlich gefunden. Wir haben heute Baldur's Gate 3, Jagged Alliance 3, wir haben Dave the Diver, Path of Exile, City Skylines, System Shock und viel mehr jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite nicht Gregor,
sondern Steffen, hallo.
Sondern der gute Steffen. Steffen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Elias. Und die lagen die ganze Zeit hier drunter, die Themen.
Ja.
Ja, die ganze Zeit unter dem Tisch, wir haben sie einfach nicht gesehen.
Alle mal hochgekramt so, und jetzt verrückt. Geht's los. So, Gregor rausgeschickt, kann seine JRPGs mitnehmen.
So.
Nach Las Vegas. Und wir machen hier den Shit für Erwachsene, in Anführungsstrichen. Machen wir aber nicht alleine, denn wir haben hier heute einen besonderen Gast dabei. Und zwar den guten Michael. Hallo, Michael.
Hallo, schön da zu sein. Grüß euch.
Schön, dass du da bist. Michael Graf ist hier mit dabei. Er ist Moderator für den YouTube-Kanal GameStar Talk. Da kommt euch irgendwie bekannt vor. Nicht von ungefähr. Vor 2 Wochen war die gute Geraldine schon da und hat hier richtig abgeliefert. Die Leute haben sie sofort ins Herz geschlossen. Habe ich nicht anders erwartet. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass das bei dir nicht anders laufen wird.
Oh nein, der Druck. Jetzt ist der Druck schon so groß. Besser als Geraldine kann man nicht sein, aber ich tue mein Möglichstes.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr beide die Zeit eingerichtet habt, denn wir wollen über aktuelle und kurz bevorstehende PC-Veröffentlichungen sprechen. Ich bin absoluter PC-Noob, was das angeht. Ich benutze meinen PC maximal fürs Arbeiten und hier und da mal für den ein oder anderen Indie-Titel. Ansonsten halte ich mich da großartig von fern. Ihr beide seid da ein bisschen anders. Steffen, bei dir weiß ich, dass du immer mal wieder interessante Themen hier mitbringst, die wir nicht covern. Und Michael, wenn ich bei euch so auf dem YouTube-Kanal schaue, dann weiß ich, okay, ich bin hier in der oder an der richtigen Adresse. Ich würde ganz gern starten tatsächlich mit einem Spiel, das wir hier im Game Talk tatsächlich auch noch gar nicht behandelt haben. Und zwar ist das Baldur's Gate 3. Ist im Grunde der fetteste oder eines der fettesten Rollenspiel-Releases dieses Jahr. Ich habe absolut gar keine Erfahrung, wenn es um Pen and Paper geht, wenn es um großartige Spielerfahrungen für westliche Rollenspiele geht, da bin ich komplett raus, hab aber tatsächlich extrem große Lust, immer mal wieder zum Beispiel in Spielen wie Divinity Sin oder so reinzuschauen. Jetzt kommt Baldur's Gate von Larian Studios, ist das richtig ausgesprochen? Ja. Und die haben sich quasi einer der größten Pen and Paper Marken irgendwie unter die Finger gerissen und Baldur's Gate jetzt im Early Access veröffentlicht. Jetzt kommt bald der finale Release raus. Ich weiß, dass ihr beide Zeit in die Early Access Beta eingesteckt habt. Ich würde ganz gerne mit Michael starten. Michael, wie ist so deine Erfahrung im Early Access gewesen und was erwartest du dir für den Release, der jetzt bald erscheint?
Ja, ich kann ja vielleicht ein bisschen erstmal das Fundament legen, weil ich zwar die Baldur's Gate-Spiele von früher noch kenne, also ne, das waren ja damals auch PC-Only-Rollenspiele aus den Urzeiten, Anfang oder Ende der 90er, Anfang der 2000er, also als wir noch auf Dinosauriern irgendwo hingeritten sind damals. Und ich habe aber überhaupt keine Erfahrungswerte gehabt bisher mit Dungeons & Dragons. Also ich bin kein Pen-and-Paper-Spieler. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal bei uns ein Pen-and-Paper gespielt, Ready to Roll, mit Leuten halt bei uns aus der GameStar-Redaktion und drumherum. Aber vorher hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte dazu. Also ich komme eher aus dieser Ich-mag-halt-PC-Rollenspiele-Ecke so. Und Baldur's Gate 3 ist natürlich da ein großes Thema, wenn man einfach schon so alt ist wie ich, ne? Weil ich halt damals die Spiele noch gespielt habe. Ich kenne natürlich Larian jetzt aus der jüngeren Geschichte über Divinity Original Sin. Vor allem der zweite Teil, ein überragend gutes Spiel. Wir kommen bestimmt auch noch drauf, warum das so ist. So, und mit dieser Erwartungshaltung, hey, es wird hier eine der größten Rollenspielserien von vor 20 Jahren fortgesetzt und diese Fortsetzung kommt von Larian. Wenn man mit dieser Erwartungshaltung schon an diesen Early Access von Baldur's Gate 3 rangeht, ist es ja schon, also das ist eine hohe Hürde. Ne? Das ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, lass die erstmal machen, lass mal gucken, ob die das hinkriegen. Und das Tolle ist, sie haben diese Hürde genommen. Ne? Das war ja jetzt auch, ich glaube, 3 Jahre ungefähr im Early Access. Ursprünglich war ein Jahr geplant, dann haben sie es verlängert, einfach um noch mehr dran zu feilen und weil natürlich auch Covid da ihre Entwicklung noch verzögert hat und sie vor Probleme dann gestellt hat. Aber was man da jetzt erleben konnte in diesem Early Access, hat dich an jedem Eck und jedem Ende Liebe spüren lassen. Weil was da drin steckt an Details, was da drin steckt an Dingen, die man entdecken kann, was da drin steckt auch an Dialogen, an so vielen Dingen, die eigentlich, naja, ich sag mal, nicht notwendig wären, um im Spiel weiterzukommen irgendwie, ne? Aber es gibt ja zum Beispiel die Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen. Und weil ich jemand bin, der immer sagt, okay, ich will halt alles irgendwie erleben in so einem Spiel, habe ich die natürlich sofort gelernt, als ich es konnte. Und habe dann angefangen, mit allen Tieren zu sprechen. Und tatsächlich haben viele Tiere irgendwas zu sagen. Und wenn es nur eine kleine Dialogzeile ist. Also ich habe mich mit einem Eichhörnchen über unser Revier gestritten oder darüber, warum ich irgendwie in sein Revier eindringe. Ich habe einen Worgen oder wie die heißen, oder Warg, so also einen riesigen Goblin-Killer-Hund habe ich irgendwie angesprochen und er sagt dann, ah, ich möchte dich zerreißen. Und dann gehe ich weiter zum nächsten und er sagt, komm mir nicht zu nah. Also selbst diese Monsterhunde, die nur dazu da sind, dich normalerweise zu bekämpfen, es sei denn, man freundet sich halt da mit den Goblins an, haben unterschiedliche Dialogzeilen. Und sowas ist, finde ich, immer schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Egal, um was für ein Spiel es geht, wenn du reinkommst und merkst, das ist mit Liebe gemacht. Da hat sich echt jemand Mühe gegeben, das zu füllen mit so kleinen Details.
Wahnsinn, ich habe direkt super viele Fragen, die ich ganz gerne stellen möchte. Vorher möchte ich aber an unseren Pen-and-Paper-Experten hier abgeben. Steffen, du hast auch viel Zeit in die Early Access, im Early Access verbracht. Wie ist so deine Perspektive auf dem Bild des Spiels?
Ich kann auf jeden Fall das komplett unterschreiben, was Michael gerade gesagt hat. Ich komme so ein bisschen eigentlich aus der nicht entgegengesetzten Ecke, aber aus einer leicht anderen Ecke. Ich habe Baldur's Gate 2 damals auch gespielt, war aber noch relativ jung und hab's aber nicht kapiert, muss man auch sagen. Es war mir einfach zu schwer und bin dann immer nach dem ersten Dungeon irgendwie ausgestiegen und hab dann immer aufgehört zu spielen, weil ich nicht wusste, wie ich meine Zauberslots regenerieren kann. Und jetzt komme ich eben so aus der Pen-and-Paper-Ecke, hab viel Dungeons and Dragons in der 5. Edition gespielt, auf dem Regelwerk quasi auch das Spiel basiert. Und auch da kann ich komplett unterschreiben, dass Larian da einfach alles genau richtig macht und genau die Sachen anpackt, die sie anpacken müssen. In ihr fantastisches Kampfsystem, was sie schon seit Divinity Original Sin 2 haben, haben sie eben dieses neue Dungeons & Dragons reingewoben mit einer Perfektion und Eleganz, dass man sowohl als Pen-and-Paper-Fan sofort reinfindet und sofort weiß, ah klar, das ist meine Lieblingsklasse im Pen-and-Paper. Die kann ich 1:1 auch genauso im Rollenspiel spielen und sie funktioniert 1:1 genauso. Gleichzeitig bin ich aber auch als Anfänger, der vielleicht mit dem Pen-and-Paper auch keine Erfahrung hat, auch nicht komplett überfordert, sondern weiß auch ungefähr, wie es funktioniert. Und man kriegt da sehr viel an die Hand, womit man das Ganze eben auch lernen kann. Und was mich sehr, sehr fasziniert hat, ich habe die Beta, glaube ich, so zweimal durchgespielt. Einmal hier ja auch mit Kollegen bei Rocket Beans im Vierer-Koop und einmal alleine. Und im Vierer-Koop, das war wirklich eine komplett verrückte Runde. Wir haben angefangen, sämtliche NPCs zu töten. Alle wichtigen Begleiter, die man normalerweise hat, die einem die Party aufhören, sind alle gestorben, weil wir ihre Sachen haben wollten. Und das war okay. Wir konnten trotzdem bis zum Ende sozusagen der Beta spielen. Wir hatten keinen Showstopper oder so und auch keinen Charakter, wo es dann irgendwie so weit kam, dass die unsterblich waren oder so, weil nicht vorgesehen ist, dass die sterben. Und auch da merkt man eben bei Larian, dass die wollen, dass die Leute Entscheidungen treffen können. Und zwar unabhängig davon, was die Entwickler wollen für das Spiel, sondern das, was du als Spieler möchtest. Und diese Freiheit, dieses Gefühl von, das Spiel ist mein Spiel und ich schreibe meine eigene Geschichte. Das ist das Besondere, was für mich Baldur's Gate 3 ausmacht und weswegen ich so viel Bock habe, das jetzt zu spielen, wenn es rauskommt. Mhm. Weil das ist etwas, was mich normalerweise bei Pen-and-Paper-Rollenspielen halt so fasziniert. Was eben PC-Spiele nicht immer hinbekommen, aber wenn sie es hinbekommen, so wie Larian es gerade zeigt, dann ist das meistens fantastisch. Und deswegen wird wahrscheinlich Baldur's Gate 3 für mich das Rollenspiel des Jahres werden, auch wenn Starfield noch rauskommt. Aber das wird, glaube ich, es nicht das schaffen, was Baldur's Gate 3 schaffen wird. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher.
Ich glaube, du bist da nicht allein. Und auch wenn man sich so die Stats anschaut, die jetzt gerade in den letzten Tagen so die Runde gemacht haben, 174.000 nicht übertreiben, 174 Stunden Cutscenes, wenn man sich generell mal mit Videospielen beschäftigt oder mal ein größeres Videospiel gespielt hat, ist das eine absurde Zahl mit so vielen Arbeitsstunden, die da reingeflossen sind. Das wirkt sehr, ja, auf mich zumindest, der generell eher kleinere Spiele spielt, in der Regel zumindest, ein bisschen überwältigend. Glaubt ihr, dass so ein Spiel wie Baldur's Gate 3 auch Anfängern zugutekommen könnte, dass sie sich da vernünftig reinarbeiten können? Oder ist das eher so ein Ding, das man eher Fortgeschrittenen empfehlen würde? Wie siehst du das, Michael?
Ja, also ich würde sagen, es kommt drauf an, wo man Einsteiger ist. Wenn du natürlich vorher noch nie ein Rollenspiel gespielt hast oder noch nie irgendwie dich mit Spielmechanik beschäftigt hast, dann ist es ja nicht nur zu Leuten gehen, mit Leuten reden, sondern es stecken ja dann auch die üblichen Stats dahinter, Charakterwerte, ja. Item-Eigenschaften und solche Sachen. Das kann erstmal ein bisschen überfordern. Mir ging es übrigens früher wie Steffen, so ging es mir damals bei Baldur's Gate 1, wo ich mir dachte, was ist denn Schwert 1, wie 1 plus 6? Nee, keine Ahnung, ne? Also irgendwie diese typischen D&D-Stats. Ich habe nichts verstanden. Was Baldur's Gate 3 ganz gut macht, ist aber dir, naja, zumindest in diesem Early Access das Gefühl zu vermitteln, dass es nicht so wichtig ist, wirklich in der Tiefe jeden Zusammenhang zu verstehen, weil recht vieles intuitiv ist. Also intuitiv wäre es zum Beispiel, wenn Gegner im Kampf in einer Öllache stehen, probier doch mal einen Feuerball reinzuschmeißen und schau, was passiert. Ne? Oder wenn da Wasser ist, probier mal einen Blitz draufzuwerfen und schau, was dann passiert mit jemandem, der da drin steht. Also es reizt einen so schön zum Experimentieren und dasselbe gilt ja auch für die Fähigkeiten, wenn du dann irgendwie gelernt hast, mit Tieren zu sprechen oder mit Toten zu sprechen, auch immer wieder ein großer Brüller, wenn es irgendwo funktioniert. Einfach mal, probier's doch mal aus. Ne? Mach doch mal, guck mal, was passiert. Und es, das ist wirklich so ein bisschen wie Pen und Paper oder wie Impro-Theater. Das Spiel sagt dir halt selten, nee, das geht jetzt nicht. Jetzt halt dich an die Regeln. Ja, jetzt geh gefälligst links, obwohl du hier die ganze Zeit rechts gehen möchtest. So ist es nicht. Also dadurch, dass es dir halt so eine kleine Spielwiese gibt und einfach mal Sachen um einfach Sachen auszuprobieren, finde ich, ist es recht, also für ein Spiel zumindest, das auf D&D basiert, recht verzeihend, wenn man sich damit nicht auskennt. Und das Zweite ist, was es super darstellt, ist das Würfeln. Weil eigentlich hasse ich Würfeln. Also ich hasse Zufall in Spielen. Ich mag es nicht, wenn mir eine Kiste sagt, Edge Bash, weil du eine 3 gewürfelt hast, gehe ich nicht auf, obwohl du einen Dietrich hast. Ah, Kiste, ja. Aber Baldur's Gate 3 stellt das halt sehr cool dar. Du hast diesen Würfelwurf, das Spiel sagt dir, okay, du versuchst jetzt eine Aktion, für die kann ja auch überreden sein oder sowas, ne? Für die musst du jetzt würfeln. Und dann hat es eine coole Würfelanimation, die auch so ein bisschen haptisch ist, ne? Wo dann mit einer gewissen Wucht knallt dann dieser Würfel auf dein virtuelles Spielbrett und rollt und dann bleibt er stehen bei einer Zahl und dann fliegen die Boni von den Seiten noch rein und du verstehst recht gut, okay, warum hat das jetzt geklappt oder warum hat das nicht geklappt? Und selbst ich bin einigermaßen versöhnt dann mit diesem Zufallsfaktor, weil auch das haben wir schon anders gesehen bei so Pen and Paper oder Dungeons and Dragons Spielen in der Vergangenheit, dass sie diese Berechnung halt einfach im Hintergrund gemacht haben. Na, bist du zu einer Kiste gegangen, hast halt gesagt, okay, ich will Schlösser knacken, dann hat das Spiel im Hintergrund irgendwie eine 4 gewürfelt und dir gesagt, kannst du aber nicht, Kumpel. Und ich saß da und gesagt, es kann doch wohl nicht sein. Und jetzt machen sie es zumindest schön transparent in dem Baldur's Gate 3. Und auch nicht nervig. Also mich stört es auch nach irgendwie 15 Stunden Early Access noch nicht, wenn da jedes Mal diese Würfelanimation abläuft und ich dann gesagt kriege, was passiert ist. Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf die Frage, kannst du es Einsteigern empfehlen? Ich glaube, ich kann es Einsteigern empfehlen. Man muss ein bisschen den Trieb mitbringen, sich da schon einarbeiten zu wollen, so. Und man muss natürlich nebenher 5 Notizbücher führen, um sich zu merken, was welcher Charakter oder wie man wo was entschieden hat. Wird natürlich auch irgendwo, glaube ich, im Spiel notiert, aber man wird viele Entscheidungen treffen und ich glaube, es ist eins von den Spielen, wenn du mal eine Woche in Urlaub fährst oder sowas und fängst dann wieder an, sitzt du da und denkst, oh, wo war ich, was habe ich zuletzt entschieden und warum ist der Typ da drüben böse auf mich? Also, es ist kein Casual-Game, ne? Aber das soll es ja auch gar nicht sein.
Ja, absolut. Ich glaube, man kann wirklich nicht sich hinsetzen und mal Baldur's Gate und mal für eine halbe Stunde am Tag spielen. Das funktioniert nicht mal. So eine kurze Runde ist, glaube ich, schwierig, aber auch, weil das Spiel halt einen so in den Bann zieht. Und wenn man in eine Richtung geht, plötzlich so viele Sachen neu findet, die man vorher nicht gesehen hat und die irgendwie auf einen einprasseln, dass man sagt, okay, was passiert hier? Und unbedingt noch diesen Spannungsbogen folgen, der dann aufgebaut wird. Es ist auf jeden Fall natürlich auch so, dass wenn man große Freiheiten hat, so wie Baldur's Gate es eben den Spielern geben möchte, man natürlich auch schnell in so eine Entscheidungsparalyse kommt, ne? Wenn Welten zu groß sind, weiß man nicht, wo man hingehen soll. Das Questlog ist viel zu voll. Man sitzt dann da und denkt sich, was soll ich jetzt erstes machen? Und das kann natürlich auch schnell überfordern, gerade Spieler, die eben noch nicht viel mit solchen Rollenspielen zu tun gehabt haben. Da ist es aber zumindest auch in der Beta so gewesen, fand ich, dass da Baldur's Gate sich auch graduell öffnet und nicht direkt den Spieler irgendwo mitten in eine Welt stellt und sagt, so, ja, wo du jetzt lang gehst, ist mir egal. Sondern es öffnet sich so graduell. Du hast am Anfang mal so 2, 3 Wege, die du entlang gehen kannst. Und hast du schon so ein paar Questreihen, die du abschließen kannst. Du findest so einen kleinen Dungeon, wo es ein paar Geheimnisse drüber gibt. Aber es ist halt alles optional. Du kannst auch alles komplett ignorieren. Kannst einfach dem Hauptquest nachgehen und kannst einfach das machen, was in deinem Questlog steht. Und du wirst auch Spaß haben und wirst trotzdem auch viel entdecken. Und deswegen ist es so ein bisschen. Das Schöne daran ist, du selbst als jemand, der möchte, die Spielwelt entdecken möchte, der findet auf jeden Fall mal was, der hat sehr viel zu tun mit und im vollständigen Spiel wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und jemand, der einfach nur der Story folgen möchte, der kriegt auch genug Hinweise, der kriegt genug Sachen an die Hand, dass man einfach dem hinterherlaufen kann. Und so kann man sich irgendwie so ein bisschen sein eigenes Spielerlebnis zusammenbasteln, ohne gleich überfordert zu werden. Das fand ich ganz schön.
Mhm. Vielleicht eines dazu noch, was das Spiel auch sehr gut macht und was man auch eigentlich, wenn man ein entsprechender Typ ist, sehr cool finden kann, ist einfach, es gibt dir Spaß am Scheitern, wenn du dich drauf einlässt. Also wenn man nicht irgendwie sofort neu lädt, sondern einfach, ne, man hat irgendwie eine Würfelprobe nicht geschafft, wenn man versucht hat, jemanden zu überreden oder halt irgendwas Schloss zu knacken irgendwie oder ein Motiv zu erkennen, so im Hintergrund von jemandem, lügt er nicht oder, ne? Also wenn das nicht klappt, kann es trotzdem sein, dass daraus eine interessante neue Situation wird. Ne? Hast du es halt nicht geschafft, jemanden zu überreden, kannst du immer noch sagen, okay, dann kämpfen wir halt. Oder dann gehe ich halt einen anderen Weg, wenn die Wache mich nicht durchlässt oder sowas. Und auch das ist halt sehr, es entsteht dadurch so ein schöner Fluss. Und auch das hätte ja nicht unbedingt sein müssen, wenn man jetzt nur eine Geschichte erleben möchte. Aber da sieht man halt, oder hat man zumindest jetzt im Early Access soweit gesehen, dass Larian sich echt auch viel Mühe gegeben hat, dir viele Wege zu geben, die du gehen kannst. Ne? Wenn es an der Stelle nicht klappt, guck doch mal da hinten. Vielleicht klappt es dann da. Red mal noch mit ein paar mehr Leuten. Vielleicht kannst du denen irgendwie ein paar Hinweise entlocken, was du tun kannst. Und das ist eigentlich eine Kunst, die man nicht unterschätzen darf, so den selbst beim Scheitern oder wenn du eine Würfelprobe nicht schaffst, halt einfach diesen Fluss aufrechtzuerhalten.
Ihr Lieben, das macht sehr, sehr großen Spaß, euch zuzuhören. Vor allem, wenn man nicht wirklich tief in der Thematik drinsteckt. Wir werden gleich weitermachen mit Baldur's Gate 3. Vorher gibt es einen kurzen Spot und wir sind zurück gleich hier im Game Talk. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier im Game Talk mit Steffen, mit Michael und meiner Wenigkeit. Ihr Lieben, ihr habt schon ganz viel erzählt zu Baldur's Gate 3 und eure Perspektive. Jetzt würde mich mal interessieren, wir haben viel zu den Stats gehört. Ich habe gerade von 174 Stunden Cutscenes gesprochen. Gerade lese ich jetzt auch 17.000 Enten. Das sind wahrscheinlich die Zahlen, die ich auch noch mal verwechselt habe. Ich meine, what the fuck? So.
Wer hat das händisch nachgezählt?
Ja. Jetzt abseits von diesen Zahlen hört sich das in meinen Laienohren sehr stark nach einem Divinity Original Sin 3 an. Du hast eine ähnliche Freiheit wie in den Divinity-Spielen. Du hast ein ähnliches Worldbuilding in Anführungsstrichen. Das Einzige, was halt wirklich hervorsticht, ist halt die Baldur's Gate-Marke, dass das eine Dungeons and Dragons-Marke ist und halt eben diese kolossalen, absurden Zahlen. So, abseits davon, was glaubt ihr, macht dieses Spiel denn so interessant? Warum sollte man mit Baldur's Gate 3 einsteigen, wenn man zum Beispiel die Divinity-Spiele noch gar nicht gespielt hat? Ist das vielleicht ein viel, viel besserer Einstieg? Wie ist da so eure Perspektive drauf? Würdet ihr Leuten sogar vorschlagen oder empfehlen, da direkt einzusteigen mit dem neuen Baldur's Gate, weil ihr der Meinung seid, dass das quasi so der neue Showcase für PC-Rollenspiele ist? Mich würde da ganz gerne mal so eure Perspektive interessieren, wie ihr diese zwei Reihen so seht und wie ihr das so unterscheidet. Steffen, fangen wir ja gerne bei dir an.
Boah, das ist eine sehr schwere Frage. Um das nochmal ganz transparent zu sagen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir noch keinen Einblick in die Vollversion gehabt von Baldur's Gate 3. Die Review-Keys sind noch nicht da, deswegen können wir zumindest von unserer Seite her halt noch nicht wirklich viel dazu reingucken, noch nicht so super viel ein endgültiges Fazit dazu geben. Du hast es schon angesprochen. Ich finde, dass der Early Access hat sich sehr angefühlt wie Divinity. Von den Interaktionsmöglichkeiten, die du mit der Spielwelt hattest, über die Freiheiten, die du hattest, über die Gruppenkonstellationen, Gespräche und so weiter. Hat sich sehr, sehr ähnlich angefühlt. Das liegt aber auch, glaube ich, einfach daran, dass Larian mit Divinity einfach gezeigt hat, wie gut sie diese ganzen Sachen machen. Und sie haben es einfach geschafft, die Stärken von Divinity auf Baldur's Gate 3 zu übertragen. Und das ist, finde ich, etwas, was sie sehr, sehr gut können und was sie sehr gut gezeigt haben und bewiesen haben jetzt auch mit dieser Early Access. Für mich ist das Early Access auch so ein bisschen ein Proof of Concept gewesen und ein Beweis dafür, dass sich das Spiel lohnt und dass die hohen Ansprüche, die das Studio selbst an seine Arbeit hat, auch wirklich realistisch sind und machbar sind. Und dementsprechend gibt's da schon einen Zusammenhang zwischen Divinity und Baldur's Gate. Mit Divinity haben sie quasi ihr eigenes Know-how gezeigt und ihr eigenes Know-how ausgebaut, was sie jetzt in Baldur's Gate quasi auf eine Perfektion bringen, ähnlich wie es bei From Software vielleicht ist, mit den ersten Dark Souls-Spielen und dann Elden Ring. Ich glaube aber, man kann auch gut mit Baldur's Gate 3 einsteigen, wenn man Bock auf das Große hat. Du hast gerade die ganzen Zahlen genannt. Wir haben auch erste Szenen und erste Videos schon gesehen, wie die Stadt Baldur's Gate tatsächlich aussieht. Mit sehr, sehr vielen NPCs, sehr, sehr viel rumgelaufe. Ja. Wenn man selbst sagt, boah, das überfordert mich alles, dann kann man auch gut erstmal Divinity spielen und sich so ein bisschen rantasten und vielleicht erstmal mit Divinity 2 irgendwie einsteigen und mal überlegen, ob das was für einen ist. Wenn man jetzt schon großer Dungeons & Dragons-Fan ist und auf jeden Fall rein will, dann fang mit Baldur's Gate 3 an.
Michael, wie siehst du das?
Ja. Ganz genau so. Was man sagen muss, also ich finde diesen Vergleich mit From Software sehr clever, weil es ist wirklich jetzt, oder auch ein bisschen mit CD-Projekt, ne, von The Witcher 2 auf The Witcher 3. Das ist jetzt sozusagen der Schritt von Divinity Original Sin 2 auf Baldur's Gate 3 für Larian, weil sie doch noch mal eine Schippe echt ordentlich draufgelegt haben in puncto Inszenierung. Das sind ja die 174 Stunden Zwischensequenzen, die du erwähnt hast. Jetzt darf man natürlich da nicht glauben, dass es 174 Stunden irgendwie voll awesome Rendersequenzen sind, wie früher bei Blizzard-Spielen oder sowas. Sie meinen damit natürlich auch Ingame-Szenen und die sehen auch zum Teil jetzt nicht übermäßig spektakulär aus. Aber es ist ja egal, ne? Sie haben sich trotzdem die Mühe gegeben, Dinge zu inszenieren, Kämpfe, Begegnungen mit manchen NPCs, die sehr cool aufgemacht sind einfach. Man hat's ja zum Teil auch schon in den Trailern gesehen, wie man da so trifft. Und das gab's in der Form in Divinity Original Sin nicht. Und in Divinity Original Sin war auch noch viel Lesen. Das darf man auch nicht vergessen. Es war viel Text, den man lesen musste, weil es nicht vertont war an vielen Stellen. Das ist jetzt auch anders in Baldur's Gate 3. Also sie haben wirklich alle Dialoge vertont im Spiel, nur auf Englisch. Also es gibt keine deutsche Sprachausgabe, aber immerhin. Und dadurch ist es halt auch einfacher, dem Spiel zu folgen. Ich finde es selber tatsächlich, muss ich leider sagen an der Stelle, auch wenn es einige Leute anders sehen, ich finde es immer mühsam, in Spielen zu lesen. Wenn ich lesen möchte, dann lese ich ein Buch. Es gibt fantastisch erzählte Spiele mit Lesen, versteht mich nicht falsch. Aber wenn ich die Wahl habe, ob ich es auch vertont kriegen kann, dann würde ich immer das Vertonthäkchen antickern, weil es ist doch nochmal immersiver halt einfach, wenn Charaktere mit ihren Stimmen sprechen, ne, und Charakter rüberbringen bei dem, was sie sagen. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass Baldur's Gate 3 ein guter Startpunkt ist, wenn man vorher halt auch noch keine Larian-Spiele gespielt hat. Und vielleicht sogar dann, wenn man vorher noch keine Baldur's Gates gespielt hat. Also Baldur's Gate 1 und 2. Wie gesagt, das ist eh von Anno dazu mal. Ich bin nur gespannt am Ende, ob es wirklich so bleibt. Weil natürlich jetzt der erste Akt, den man im Early Access spielen kann, hat wenig Verbindung zu den alten Spielen. Wenn sie dann doch noch irgendwie Brücken bauen, es ist ja so, dass Charaktere zurückkommen, die man noch von früher kennt, was man cool und gut machen kann, was man aber auch sehr peinlich machen kann, ne? Weil wenn die irgendwie nicht reinpassen, wenn die irgendwie einfach als Fanservice für Leute, die die alten Spiele gespielt haben, halt da reingequetscht werden, ohne dass sie irgendeinen Belang haben für das, was jetzt in Baldur's Gate 3 passiert, dann kann sich das sehr schnell auch künstlich anfühlen. Ich weiß nicht, was sie am Ende damit machen. Ich hab's noch nicht gesehen im Spiel selber, weil die waren im ersten Akt jetzt noch nicht drin im Early Access. Aber wie diese Brücke aussieht dann zu Baldur's Gate 2, ob sie Teile der Handlung noch wieder aufgreifen und sowas, das weiß man noch nicht. Da bin ich sehr gespannt, einfach wie sie das dann am Ende lösen werden.
Alles klar, jetzt haben wir viel über das Potenzial des Spiels gesprochen, vor allem auch, was es richtig, richtig gut macht. Jetzt mal zum Kontrast hin rüber zu den Punkten, wo ihr vielleicht hier und da als Fans des Genres und des Spiels letztlich auch. Wo sind denn die Punkte, wo ihr der Meinung seid, Michael, du hast gerade einige genannt, wo ihr der Meinung seid, okay, das könnte potenziell nicht so rund laufen, da habe ich hier und da noch Sorgenfalten. Steffen, hast du da irgendwelche Punkte, wo du der Meinung bist, okay, da sollte man vielleicht nicht mit allzu hohen Erwartungen rangehen?
Also ich habe so ein bisschen, ich bin eher jemand, der sich jetzt noch nicht so sehr hat hypen lassen von dem Spiel. Und ich fand es sehr, sehr gut, dass sie diesen Early Access gewählt haben, weil dann konnte ich für mich selbst reingucken in das Spiel und für mich selbst entscheiden, wie gut ist es denn für mich und wie cool finde ich es. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es für mich persönlich zu groß wird, dass es dann doch irgendwann an diesen Punkt kommt, dass man einfach komplett von den Möglichkeiten überfordert wird, die auf einen hereinprasseln, dass sie sich vielleicht bei der einen oder anderen Stelle dann doch ein bisschen zu viel zugemutet haben und Dinge dann vielleicht am Ende nicht zu Ende gedacht sind. Sie haben sich aber ja auch diese zusätzliche Entwicklungszeit jetzt genommen, was ich sehr, sehr gut fand, damit sie eben auch wirklich sicher gehen können, dass alles gepolished ist, damit alles funktioniert und am Ende auch alles wohl durchdacht ist. Deswegen vertraue ich da Larian auch sehr stark, dass sie es auch am Ende hinbekommen haben und an den Punkt gelangen, dass alles cool ist und so. Aber trotzdem hat man da immer noch so ein bisschen so ein, nicht, dass das jetzt nachher doch alles wieder irgendwie den Bach runtergeht, weil ab Akt 3 irgendwie die Story komplett in die Binsen geht, die Areas irgendwie komplett scheiße aussehen und super viele Bugs das Ganze heimsuchen. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Aber das ist immer noch so, das ist bei allen großen Titeln so mein winziger Moment an Skepsis. Aber ich drücke Larian wirklich ganz ehrlich die Daumen, weil ich die sehr sympathisch finde, dass das alles funktioniert. Und ich glaube auch, dass sie das gut hinbekommen. Und wenn es jetzt zum Release vielleicht noch nicht hundertprozentig läuft, dann vielleicht in ein paar Monaten, wenn dann die Patches rauskommen. Aber ich glaube, die sind da sehr, sehr hinterher, das auch alles gut zu polischen.
Michael, hast du da noch einen Punkt, den du unterstreichen möchtest?
Also ich meine, tatsächlich sind ja jetzt der zweite und der dritte Akt noch eine Blackbox. Man hat zwar ein paar Sachen schon daraus gehört und ein bisschen was gesehen, aber können sie den Niveau, oder den Niveau genau, können sie das Niveau, ja, geht alles, können sie das Niveau, das sie im ersten Akt und im Early Access jetzt gesetzt haben, eigentlich jetzt dann noch in den weiteren Akten auch halten oder halt sogar dann noch eins draufsetzen? Können sie auch die Entscheidungen, die man jetzt schon trifft im ersten Akt, und das sind viele, ja, wo dann auch dir gesagt wird, naja, das sehen wir ja dann später, wenn du nach Baldur's Gate kommst, ne, wie sich das auswirken wird. Wird sich das auswirken? Wird es sich interessant auswirken? Wird es Spaß machen, diesen Geschichten über 200 Stunden oder so Rollenspiel zu folgen und sich dann auf die Auflösung ganz am Ende zu freuen? Da bin ich total bei Steffen. Wir haben schon so viele Spiele erlebt, die einfach im letzten Akt dann absacken. Wo dann auch die Teams selber gemerkt haben, wir kriegen das nicht hin, wir kriegen nicht alle Fäden so zusammengeführt, dass es wirklich ein großes Feuerwerk ist. Wir bringen es jetzt lieber mal zu einem Ende. Mein Paradebeispiel dafür ist The Witcher 2. The Witcher 2 hatte auch zwei sehr coole Story-Akte. Und dann der dritte war einfach, naja, hier hast du noch ein paar Dialoge und irgendwie ein paar Kämpfe und das war's. Und wir saßen davor und haben gesagt, was ist denn jetzt passiert? Weil sie es halt einfach nicht mehr so voll gestopft gekriegt haben dann mit coolen Inhalten. Ich glaube und hoffe auch, dass es Larian nicht so gehen wird. Alleine schon, weil sie sich jetzt eben genauso viel Zeit genommen haben, das Spiel zu entwickeln. Und weil sie halt auch ein Studio sind, was mit Divinity Original Sin 2 schon gezeigt hat, hey, wir können auch groß und wir können auch Geschichten, die sich über mehr als 5 Stunden erstrecken, erzählen. Ne? Also an sich haben sie viel Erfahrung damit. Aber diese Gefahr besteht halt trotzdem. Und umso gespannter bin ich einfach, wenn ich es dann in der fertigen Version mal in die Finger kriege, zu schauen, wie machen sie es? Ne? Kriegen sie es hin? Wird es auch einen befriedigenden, wird einer dieser 17.000 Schlussdings-Sequenzen, die man dann da sehen kann, wird einer davon genau mein Ende sein? So ein bisschen. Ja, und oder werden auch viele Entscheidungen einfach, die ich treffe, am Ende nochmal mit berücksichtigt? Gibt es nochmal einen Epilog über die Charaktere, was sie dann nach dem Spiel machen oder sowas, was ich immer sehr liebe? Also ich bin einfach sehr gespannt, wie es jetzt dann am Ende fertig aussieht. Wird noch nicht die komplette Entwarnung geben, dass sie alles hinkriegen, aber also ein Fiasko wird das, glaube ich, auch nicht.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde das unheimlich faszinierend. Als jemand, der die ganzen alten PC-Rollenspiele nicht gespielt hat, Divinity Original Sin 1 auch nur mal so ein bisschen an der Oberfläche darum gekratzt hat, das alles nochmal zu sehen und jetzt auch von euch nochmal zu hören, was für ein Potenzial da eigentlich drin liegt und wie viel ihr da drin eigentlich seht, da kitzelt es mich tatsächlich schon ein bisschen, auch wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen Sorge habe, dass das ein bisschen ausufernd sein wird. Ich erinnere mich, als ich voller Vorfreude das allererste Mal Skyrim mir gekauft habe, auch das erste Mal Elder Scrolls gespielt habe und ich da ja einfach mal so, okay, ich mach's jetzt wie so ein richtiger Rollenspiel-Nerd und lauf da einfach durch und sammel meine Quests und dann hatte ich am Ende halt so eine Riesenliste und ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist. Und dann habe ich es frustriert zur Seite gelegt und das ist so meine größte Sorge mit dem Spiel. Aber vielleicht bin ich da auch nicht so der Kern, der Zielgruppe, den sie suchen. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen cool sieht das alles doch schon aus.
Ja, und ich möchte noch einmal kurz, was ich auf jeden Fall noch loswerden wollte, ist, dass sie natürlich mit Dungeons & Dragons auch einfach ein System gewählt haben und eine Marke, die sehr stark ist und gleichzeitig extrem viel Möglichkeiten auch bei der Charaktererschaffung bietet. Wir haben jetzt, als ich zumindest die Early Access gespielt habe, gab es noch nicht alle Charakterklassen, aber jetzt haben sie ja alle Charakterklassen drin, die es auch im Rollenspiel gibt. Das bedeutet, man hat eben eine große Bandbreite an Möglichkeiten, den Charakter zu erstellen. Dann hat man noch Unterklassen, die man wählen kann, die dann wieder unterschiedliche Spezifizierungen und Spezialisierungen sozusagen für die Charakter, für die Charaktere rausbinden. Dann kann man sich noch aus 30 Milliarden verschiedenen Zaubern seinen Charakter zusammenklicken, wenn man zauberbegabt ist. Es ist Wahnsinn. Und was mich, was ich absolut interessant fand, war in der Beta, dass man, am Anfang hat man seinen Charakter erstellt und direkt dahinter eine seltsame Frau oder einen seltsamen Typen. Und man weiß nicht genau, warum. Warum erstelle ich jetzt noch eine Person? Und das war für mich so der Punkt, wo ich dachte, Moment mal, was passiert hier eigentlich gerade? Und ich glaube, das werden sie durchziehen. Und das hat mich eigentlich für Baldur's Gate 3, das hat dazu gebracht, dass Baldur's Gate 3 mich überzeugt hat. Da habe ich gesagt, okay, an dem Moment wird ein gutes Spiel. Fantastisch.
Spannend. Na gut. Ihr Lieben, lasst mir diese plakative Frage noch. Erwartet uns mit Baldur's Gate 3 eines der vielleicht wichtigsten PC-Rollenspiele aller Zeiten, Fragezeichen, aufgrund des Scopes, aufgrund der Möglichkeiten, aufgrund der Erfahrung, die das Studio mitbringt, haben wir hier eines der wichtigsten PC-Rollenspiele oder generell Rollenspiele, die hier auf uns, das hier auf uns zukommt?
Ui. Machst du das große Fass auf? Oh Gott.
Vor allem, weil ich in Richtung Starfield schaue und ich habe vor allem ist das natürlich sehr subjektiv, aber gerade höre ich sehr viel zu Baldur's Gate, natürlich auch, weil Baldur's Gate jetzt der Release kurz bevorsteht und Microsoft so seine Karten ein bisschen sehr nah an der Brust hält bezüglich Starfield. Aber ich hab das Gefühl, dass sich Bethesda durchaus hier einen ziemlich fetten Konkurrenten oder sich hier vor einem fetten Konkurrenten gegenübersteht und sich das Spiel an sich durchaus nicht verstecken muss, wenn es halt wirklich um diese Labels geht. Eines der größten Rollenspiele aller Zeiten ist es auf jeden Fall schon. Das Beste ist natürlich noch eine Frage, ist noch ein Fragezeichen, aber ich finde das durchaus interessant, da mal so nach vorne zu gucken und zu schauen, okay, was für eine Marke kann dieses Spiel eigentlich setzen?
Ja, finde ich eine super spannende Frage. Ne? Man sagt ja immer, ist es ein Spiel, über das wir in 10 Jahren noch reden?
Voll, ja.
Und ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich finde den Vergleich mit Starfield super schwierig, weil das einfach so unterschiedliche Spiele sind. Also nicht nur, dass man in Starfield halt nur einen Charakter spielt und in Baldur's Gate eine Gruppe, ne? Starfield hast du Ego-Perspektive oder Third Person, in hier Baldur's Gate hast du diese isometrische Perspektive von oben. Ich glaube, Starfield ist halt auch ein Spiel mit einem anderen rollenspielerischen Schwerpunkt, weil sie das ja natürlich auch so vermarkten als geh wohin du willst. Ne, hier ist dein Universum mit 1000 Planeten, nicht alle davon sind spannend, wahrscheinlich sind die wenigsten davon spannend, aber es gibt sie, es gibt die spannenden Planeten, geh da raus und erkunde und freu dich einfach auf das, was du findest. Und Baldur's Gate ist eher eine klassische Rollenspielerfahrung, die sehr stark storygetrieben ist, die sehr stark Dialog und auch Dialogentscheidungsgetrieben ist, ne? Wenn man gerne mit Leuten redet, wenn man gerne Entscheidungen trifft, auch kleine Entscheidungen trifft bei Quests, in der Hoffnung, dass sie sich später irgendwie auswirken werden, das ist nicht der Bethesda-Stil, das ist halt wirklich die Stärke dann hoffentlich von dem Baldur's Gate. Insofern würde ich sagen, sind es vielleicht beides Spiele, über die wir in 10 Jahren noch reden werden. Hoffentlich nur Gutes. Man weiß es nicht. Gerade bei Starfield, da kann man eine eigene Sendung mal drüber machen. Das ist, da gibt es so viele Fragezeichen noch. Aber ich glaube, Baldur's Gate wird seine Spuren hinterlassen. Und insbesondere natürlich bei Larian selbst. Ne? Also, wie gesagt, das ist quasi ihr The Witcher 3. Was kommt als nächstes? Wir wissen alle, was nach The Witcher 3 kam, das war dann Cyberpunk. Wie macht Larian jetzt weiter? Ne, werden sie jetzt auch noch größer, noch ambitionierter? Oder was wird dann passieren? Also, ich glaube, da werden wir viel noch in den nächsten Jahren zu reden haben.
Ich glaube auch nicht nur inhaltlich werden wir noch viel darüber reden, sondern natürlich auch, wie Larian es geschafft hat, mehr oder weniger ohne einen riesigen Publisher im Hintergrund, so ein Spiel zu bauen. Also auch das ist ja erstmal eine Leistung, die man irgendwie haben muss. Natürlich haben sie es durch die Unterstützung, durch den sehr erfolgreichen Early Access, durch die Unterstützung der Community geschafft, überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Aber dass das überhaupt möglich ist, dass es möglich ist, ohne einen riesigen Publisher im Hintergrund, quasi als Entwicklerstudio selbst mit der Hilfe der Community, mit gutem Community-Management, mit guter Kommunikation, so ein Spiel aus dem, nicht aus dem Stand, aber alleine zu entwickeln, mit einer krassen Lizenz im Hintergrund, in so einem Scope, wie wir es jetzt hier sehen. Ich glaube, und das haben wir ja auch schon bei Twitter jetzt in letzter Zeit gemerkt, wo viele Devs sich dann auch gemeldet haben und gesagt haben, ja, es kann man nicht so einfach auf andere AAA-Titel übertragen, das, was Larian da macht. Dass das vielleicht aber auch eine Blaupause sein könnte für andere Publisher, für andere Developer, wie man gut eigenständig ohne einen riesigen Publisher Spiele für sich vermarkten kann, die eine gute, grundlegende Fanbase schon haben oder Marken, die eine Fanbase haben. Und vielleicht kommen wir dann eher mal an den Punkt, dass sich Entwickler ein bisschen mehr trauen, weil sie coole Ideen an der Hand haben, die Leute überzeugen, die vielleicht nicht unbedingt Publisher und Investoren überzeugen, aber vielleicht Spieler. Und dass dann eben dadurch vielleicht wir wieder an den Punkt kommen, wo Videospiele mehr experimentierfreudiger werden und interessanter für uns als Spielende werden. Und das wäre ja cool, wenn wir an diesem Punkt ankommen. Und ich glaube, da hat Larian auf jeden Fall eine krasse Wegmarke gesetzt. Und ich hoffe, dass sich da mehr Entwickler auch irgendwie sich daran irgendwie orientieren und sagen so, hey, das, was Larian gemacht hat, das ist irgendwie cool. Lass mal irgendwie versuchen, das in kleinerem irgendwie für uns umzusetzen. Das fände ich zumindest auf jeden Fall ziemlich cool, weil ich halt auch ein großer Fan von Indie-Titeln bin, die einfach neue Sachen wagen und nicht alte Pfade einfach betreten. Mhm. Ja?
Super spannend. Ja. Vielen, vielen Dank euch nochmal für eure Perspektive. Jetzt für die Leute da draußen, die vielleicht nicht sonderlich große Erfahrungen mit PC-Rollenspielen haben, vielleicht jetzt aus der Hüfte geschossen von euch beiden. Habt ihr irgendwelche Einsteigertipps, die ihr den Leuten oder vielleicht auch mir mitgeben könnt, um den Einstieg in so einem großen Spiel vielleicht ein bisschen entspannter und einfacher zu gestalten?
Ich glaube, das Einfachste ist erstmal, habt Spaß. Also fühlt euch nicht gezwungen, alles zu sehen, weil wenn ihr merkt, ihr habt jetzt keine Lust, irgendwie noch das Dorf da hinten zu erkunden, dann lasst es einfach. Macht erstmal das, worauf ihr Bock habt. Ihr müsst nicht alle Quests abschließen. Ihr müsst nicht 100% Achievements haben auf dem PC bei Steam, sondern erlebt erstmal die Geschichte in dem Tempo, in dem ihr es für richtig haltet. Das Tempo kann auch schnell sein. Wenn man einfach nur die Hauptquest machen will, macht das. Und wenn ihr dann später nochmal denkt, oh, ich würde gerne hier nochmal was erkunden, startet halt nochmal neu. Probiert Sachen aus. Michael hat jetzt vorhin gesagt, wählt Pfade, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen seltsam erscheinen, wie mit Tieren reden, probiert Dinge aus, wie mit Toten reden, versucht, wie unterschiedliche Zauber miteinander interagieren. Da gibt's sehr, sehr viele spannende Möglichkeiten, auch mit dem Spiel zu experimentieren. Wenn ihr keine Lust mehr drauf habt, geht weiter, guckt der Story weiter. Und wenn hinterher euer Kumpel sagt, was, du hast das und das nicht gesehen, sagt ihr, ja, und? Ist doch nicht so schlimm. Sondern guckt, wie ihr es für richtig haltet, das Spiel, und spielt, wie ihr es cool findet. Und dann wird das, glaube ich, auch cool werden. Und Guides braucht man dann auch nicht, glaube ich. So wird nur.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ist perfekt. Ne? Lasst euch Zeit. Genießt es einfach. Und wenn ihr es nicht auf dem PC spielen wollt, spielt es auf der Konsole. Es kommt ja auch für Konsolen. Bisschen später zwar, aber auch das besteht als Möglichkeit. Bin gespannt, wie sie das mit dem Interface machen. Weil solche, sagen wir mal, regelwerkbasierten Rollenspiele sind ja doch eher Inventar, oder nicht Inventar, sondern menülastig, wollte ich sagen. Das ist mit Gamepad manchmal ein bisschen knifflig, aber auch da hoffe ich einfach, dass sie ein gutes Konzept finden, das dann umgesetzt zu kriegen.
Ich finde es unfassbar wichtig, dass das für Konsole erscheint. Ich würde mir das niemals auf dem PC antun. Also wenn ich, wie anfangs schon erwähnt, das ist einfach nicht meine präferierte Plattform oder Umgebung. Ich stelle mir das auf der Konsole interessant vor, aber da bestehen natürlich die Fragen, wie sie das dann letztlich wirklich 1:1 portieren. Wobei sie da auch schon mit Divinity Original Sin, das haben sie sogar für die Switch umgesetzt. Mhm. Und der Port war tatsächlich auch gar nicht mal so scheiße. Vor allem interessant, dass du da die Crossplay-Funktion hattest. Du konntest auf der Switch Divinity Original Sin spielen und dann einfach auf dem PC weitermachen. Fantastisch, liebe ich sowas. Von daher, ich drück, wie ihr beide auch, die Daumen, dass das ein tolles Spiel wird. Ich gehe mal davon aus, dass die den Vorschusslorbeeren gerecht werden können. Und wenn nicht, werden wir es hier sowohl als auch besprechen. Steffen, ich gehe fest davon aus, dass du hier wieder Fahne zeigst.
Dann sitzen wir hier in 2 Monaten und ich werde in den Kommentaren werde dann zu Kreuze kriechen. Ja, genau.
Vielleicht kriegen wir dann auch noch Michael hier für die Runde zusammen.
Ich habe vorher noch gesagt, es wird kein Fiasko. Oh mein Gott, ja, bitte klippt das nicht und veröffentlicht es irgendwo, wenn es wirklich nicht klappt. Oh, alle Daumen gedrückt, Larian.
Kommen wir zu den Themen, über die wir mehr Einfluss haben oder zu denen wir ein bisschen mehr inhaltliche Perspektiven äußern können. Michael, du hast ein paar Sachen mitgebracht, über die ich gerne mit euch sprechen möchte. Zum einen, was mir hier sofort ins Auge fällt, Cities Skyline. Das finde ich richtig nice, dass du das mitgebracht hast. Warum ausgerechnet Cities Skyline?
Weil das eines der besten Spiele der letzten Jahre ist. Ich habe über 1000 Stunden inzwischen in Cities Skylines 1. Ich liebe es, Städte zu bauen. Also ich kann gar nicht ausdrücken, vergesst Baldur's Gate 3, spielt Cities Skylines. Nein, es ist wirklich ein fantastisches Spiel. Ich meine, es ist 2015 oder so, 2015? Ja, irgendwie, also es ist schon vor einigen Jahren erschienen, seitdem erweitert worden, ein paar Mal mit DLCs. Ich habe das auf dem PC sehr stark gemoddet, was auf dem PC zum Glück auch geht, ne, im Vergleich zu den Konsolen. Es gibt auch eine ordentliche Konsolenversion für alle, die keinen PC haben. Aber gerade dieses Modding ist so faszinierend, weil du kannst dir so viel noch mehr Funktionen und Gebäude und coole Sachen runterladen, die du in deine Städte reinbauen kannst. Ah, wie gesagt, 1500 Stunden. Ich bereue keine einzige davon. Einfach weil es so ein meditatives Spiel ist. Einfach Stadt bauen, schauen, wie sie immer mehr zum Leben erwacht und genießen. So, und jetzt kommt bald der zweite Teil im Oktober. Und am Anfang dachte ich so, ja, Cities Skylines 2, wer braucht das eigentlich? Ich habe ja den ersten Teil, ne? Und kann den quasi also relativ gut zu dem hinmodden, was ich gerne haben möchte. Nicht mit allem, aber, und es ist auch immer, wenn man moddet, immer ein bisschen, ne, manchmal funktioniert die Hälfte davon dann doch nicht oder so, aber ist egal. Ne? Also ich habe zumindest noch viel, mit dem ich halt spielen kann und mit dem ich experimentieren kann beim ersten Teil. Wer braucht diesen zweiten? Und dann haben sie angefangen, Entwicklertagebücher zu veröffentlichen regelmäßig mit den neuen Features, die sie reinbauen, mit den neuen Möglichkeiten, die sie reinbauen. Und von Video zu Video bin ich gehypter geworden. Es ist verrückt. Ja, wir haben bei uns bei GameStar Talk da schon einen eigenen Talk drüber gemacht, wo einfach nur die Geraldine neben mir sitzt und lächelt und nickt quasi, weil ich die ganze Zeit nur sprudle über Dinge, die ich toll finde an dem Spiel. Dass du mehr Flexibilität hast beim Straßenbau, dass die Verkehrs-KI klüger wird. Der größte Kritikpunkt am ersten Teil. Autos können jetzt andere überholen auf einer mehrspurigen Straße.
Das mein Hirn absolut explodiert. Verrückt. Absolut verrückt. Oder? Hexentechnologie.
Es ist der Hammer. Ja, oder dass sie mehrspurige Kreisverkehre richtig nutzen. Dass sie überhaupt jetzt wissen, ohne Mods, wie ein Kreisverkehr richtig funktioniert. Dass man da wartet, bevor man drauf fährt, wenn noch jemand anders drauf ist und solche Sachen. Also, es ist manchmal ein bisschen verrückt, wenn man zurückdenkt, wie wenig eigentlich die Verkehrs-KI von Cities Skylines 1 auf die Reihe gekriegt hat, wenn man sie halt nicht per Mod irgendwie, wenn die nicht befohlen hat, hey, du hast jetzt die und die Spur der Autobahn zu benutzen, bitte, statt dich in den Stau zu stellen, ja, sondern fahr doch einfach mal ganz links oder so. Und vieles von dem machen sie jetzt einfach im zweiten Teil. Und ganz viele auch Detailänderungen, die halt cool sind. Und ach, das ist das Spiel. Also jetzt wirklich Baldur's Gate in allen Ehren, das wird toll. Aber das ist das Spiel, auf das ich mich dieses Jahr am allermeisten freue. Auch vor Starfield, auch vor allem, was sonst noch kommen kann. Zum Glück würde Homeworld 3 auf nächstes Jahr verschoben. Sonst wäre es das gewesen, weil ich ein riesen Homeworld-Fan bin. Aber ja, Cities Skylines 2. So, Plädoyer beendet. Vieles.
Ich kann es komplett nachvollziehen. Ich sehe in Steffen nur das Funkeln in den Augen und ich glaube, du teilst die Euphorie.
Das stimmt komplett. Ich habe jetzt keine 1000 Stunden drin, sondern habe es viel zum Release gespielt, Cities Skylines 1, und habe dann jetzt im letzten Jahr nicht mehr. Aber ich habe jetzt gerade schon wieder Bock, muss ich sagen. Und gerade als du von dem Verkehrs-KI gesprochen hast, Michael, ich glaube, ich habe die meiste Zeit in Cities Skylines 1 damit verbracht, richtige Autobahnkreuze und Abfahrten zu bauen, damit die verdammte KI sich nicht ständig immer in den Scheißstau reinstellt und möglichst effizient von einem Punkt zum anderen kommen kann. Ich habe nichts länger gemacht, als blöde Straßen zu bauen. Und das hat aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe einfach Bock, wieder in sowas abzutauchen, es gibt einfach mittlerweile auch solche Spiele nicht mehr, ne, wo man sich einfach mal hinsetzen kann und mal für 5 Stunden Straßen bauen kann. Und sonst einfach nichts macht und trotzdem hinterher das Gefühl hat, ich habe was erreicht. Ich habe jetzt irgendwie ein Projekt abgeschlossen, das war cool, hat richtig was gebracht. Jetzt ist meine Autobahnführung viel effizienter als vorher. Und das gibt's einfach sonst nicht mehr so richtig, diese Spiele.
Ja. Ich habe das. Und es ist auch so eine Underdog-Geschichte, wie Baldur's Gate ja im Prinzip auch, ne? Das waren ja damals 14 Menschen in einem Entwicklerstudio in Finnland, die diesen Konkurrenten zu SimCity gebaut haben. Und dann kam halt SimCity 5, war nicht gut, weil die Karten zu klein waren. Und bumm, Cities Skylines ist da und erobert die Herzen. Also, und jetzt geht's halt mit dem zweiten Teil weiter. Wundervoll.
Ich habe das Gefühl, dass das eines der ersten Cozy Games war. Wenn man sich Cozy Games so vor Augen führt heute, dann ist es primär süße Spiele mit einer entspannten Atmosphäre. Aber das muss sich hier gar nicht so doll beißen, finde ich. Da hat man eigentlich viel mehr so die Erwartung, man setzt sich hin, man möchte einfach eine entspannte, gute Zeit haben, sich eine schöne Stadt irgendwie zurechtbauen und am Ende ein Produkt abliefern, mit dem man happy ist. Und das ist im Grunde eins zu eins die Beschreibung von Animal Crossing.
Ja, das stimmt allerdings. Wenn man sich eben nicht von der Verkehrs-KI in die Weißglut treiben lässt irgendwann.
Ja, das ist bei Animal Crossing dieser was ist er, ein Waschbär?
Ja,
dieser
genau.
Kapitalistische Waschbär. Ja, genau. Nee, aber das sind Zen-Spiele, also völlig richtig. Das ist, wenn ich auch, also irgendwie Cities Skylines ist ein wunderbares Spiel, um es einfach nach einem stressigen Tag abends mal noch zwei Stündchen an den Straßen rumzubasteln. Ich habe jetzt eine Stadt, die ist, lass sie ein bisschen über ein Jahr alt sein. Die ist winzig klein im Vergleich zu dem, was man auf dieser Karte eigentlich bauen könnte, auf der ich sie errichte. Aber sie ist halt eine, die ich auch immer nur, also ich nie lang am Stück gebaut habe oder so, aber die ich immer mal wieder, ne, irgendwie, oh, jetzt ist Mittwochabend, irgendwie war es ein langer Tag, setze ich mich mal noch eine Stunde hin und spiele ein bisschen und baue da ein bisschen. Und so ist die halt dann über die Zeit gewachsen und ist einfach meine und ich bin glücklich, dass es sie gibt.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du das mitgebracht hast, lieber Michael. City Skyline gibt es auf diversen Plattformen, auf PC, Konsole und so weiter und so fort. Und Cities Skyline 2 ist, glaube ich, auch nicht mehr allzu weit weg. Sehr, sehr schön. Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Steffen, ich gehe rüber zu dir. Machen weiter mit dem nächsten PC-Titel.
Ja.
Jagged Alliance 3.
Ah, wieder eins von diesen alterwürdigen Spieleserien, ähnlich wie Baldur's Gate, die endlich eine Fortsetzung bekommen. Und zwar diesmal eine richtige Fortsetzung. Für mich ist Baldur's Gate 2 absolut, Baldur's Gate sage ich jetzt schon, Jagged Alliance 2 Kindheit gewesen. Ich habe das viel zu früh gespielt. Ich durfte es natürlich nicht spielen, weil es viel zu brutal war. Habe es trotzdem mit meinen Brüdern gespielt. Und deswegen ist es immer noch eins dieser Spiele, was ich jedes Jahr immer noch mal raushole und natürlich auch mit entsprechendem Mod-Support gespielt habe, bis dieses Jahr. Ich glaube, jetzt habe ich endgültig mal Jagged Alliance 2 abgelegt und kann jetzt Jagged Alliance 3 spielen, denn Jagged Alliance 3 ist fantastisch geworden und hat Neuerungen, die das Spiel voranbringen, die das Spiel einsteigerfreundlicher machen und spaßiger machen und gleichzeitig aber auch immer noch das Gefühl von früher. Das war so ein bisschen das, wo viele andere Versuche, diese Serie wieder auferleben zu lassen, wie zum Beispiel Jagged Alliance Back in Action und so weiter. Ganz viele Spiele haben es ja versucht, irgendwie anzuknüpfen an Jagged Alliance 2, haben es nie geschafft, weil einfach das Herz gefehlt hat, das Herz von diesem Spiel. Und jetzt ist es da. THQ hat es geschafft, dort einfach das abzubilden, was ich als Kind oder was ich heute an Jagged Alliance 2 immer noch liebe, nämlich das eine Mischung aus diesem Wirtschaftsmanagement mit den eigenen Söldnern und eben einem fantastischen, sehr detailreichen Taktik-Gameplay, was einfach extrem gut funktioniert und sich jetzt mittlerweile so ein bisschen anlehnt an das, was eben XCOM vorgemacht hat. XCOM hat sich ja auch sehr stark modernisiert, hat das fantastisch gemacht und eben eine alterwürdige Serie ins neue Jahrtausend gehievt. Und das hat Jagged Alliance 3 jetzt für Jagged Alliance 2 auch geschafft, endlich nach 24 Jahren, oder wie lange ist es her, als Jagged Alliance 2 rausgekommen ist? Das ist super weird. Und was eben entsprechend, was ich auch super spannend fand, also nicht nur das Gameplay ist toll, sondern auch das Storytelling. Ich hab's noch nicht komplett durch, sondern bin irgendwo in der Mitte des Spiels ungefähr jetzt gerade. Und da ändert sich das Ganze noch mal komplett. Man hat so das Gefühl, ich weiß jetzt ungefähr, wo es hingeht. Ich komme jetzt ungefähr gut voran, weiß ungefähr, wo ich mit meinen Söldnern hin muss, hab vielleicht schon ein zweites Team. Man muss dann eben so entsprechende Kartensektoren einnehmen, hab ein gutes Einkommen durch eingenommen Diamantenmine und so fort. Und dann passiert etwas in der Story, was ich jetzt nicht spoilern werde, und was noch mal alles umwirft und alles noch mal komplett auf den Kopf stellt. Und da saß ich da und dachte mir so, ach du Scheiße. Und ab jetzt geht das Spiel erst richtig los. Nach 50 Stunden gefühlt geht das Spiel erst richtig los. Ich habe mittlerweile schon dreimal neu angefangen, weil ich immer so jemand bin, der sagt so, mein Team ist noch nicht perfekt. Ich muss vielleicht doch am Anfang das und das machen, dann muss ich das nochmal ändern und das nochmal anders machen. Und es ist einfach großartig. Ich habe es auch ein bisschen im Koop gespielt, das geht auch, was auch wunderbar funktioniert. Also da gab es auch gar keine Probleme. Es gibt keine großen Bugs oder so, die ich hatte. Also es ist sehr gut gepolished, es ist rausgekommen. Und alle Fans von Taktik-Strategiespielen werden da sofort sich zu Hause finden, weil es einfach genauso funktioniert wie eben in XCOM und so weiter. Und alle Leute, die damals Jagged Alliance 2 gespielt haben, werden sich sofort wie zu Hause fühlen. Denn alle Söldner sind wieder da oder viele der Söldner, die man lieben gelernt hat, sind wieder da. Und ich habe mich sofort hingesetzt und gedacht so, ah toll, Banz ist wieder da. Die hat auch die gleichen Fähigkeiten wie damals. Schön, es ist einfach wundervoll. Es ist mir ein Herz aufgegangen. Wenige Spiele habe ich in letzter Zeit so viel gespielt wie Jagged Alliance 3.
Das schön, das freut mich voll. Michael, hast du da hast du ein ähnliches Investment in Jagged Alliance wie Steffen?
Früher ja, ganz viele Herzen gehen raus für Jagged Alliance 2, was du gerade erzählt hast. Ich habe den dritten Teil jetzt leider noch nicht gespielt. Ich höre aber auch sehr viel Gutes. Und das ist auch eine dieser Fortsetzungen, von denen wir nicht geglaubt hätten, wir kriegen sie jemals noch. Mhm. Wie Baldur's Gate 3 ja auch. Wo so viel, ja, Jagged Alliance Back in Action war ja noch eins der besseren, die wir bekommen haben über die Jahre. Aber oh, was dieser Marke angetan wurde, das ist so schlimm gewesen. Ich weiß noch, viele davon durfte ich testen bei der GameStar, weil sonst keiner es mehr machen wollte oder niemand mehr diese glänzenden Äuglein gekriegt hat beim Namen Jagged Alliance nach der fünften miesen Fortsetzung oder so. Aber endlich ist es ein Happy End. Und das ist richtig super. Ich habe riesen Bock drauf, das zu spielen, aber da habe ich jetzt wieder ein bisschen Respekt vor, dann zu sagen, oh mein Gott, 50 Stunden auch noch mal da rein.
Man hat aber keine
Wann
Zeit
soll
mehr.
Ich das noch machen?
Ja. Das ist das größere Problem.
Ja. Falls ihr da eine ähnliche Toleranzgrenze wie Steffen habt, Jagged Alliance 3 gibt es seit dem 14. Juli für den PC.
Auch exclusive aktuell. Ich glaube, es ist auch nicht geplant, dass es zumindest aktuell noch nicht angekündigt, dass es für Konsolen rauskommen soll. Aber ich glaube, es könnte sehr gut auf Konsolen auch funktionieren, wenn die das Inventarmanagement gut hinbekommen.
Okay, alles klar. Was, glaube ich, für Konsole erscheint und natürlich auch für PC, ist System Shock, das Remake. Das habe ich nicht gespielt, Steffen auch nicht, aber der gute Michael.
Ja, apropos Spiele von gestern. System Shock. Wir sehen das selbst bei uns, selbst bei der GameStar. Viele Leute kennen System Shock nicht mehr. Nicht mal den zweiten Teil, der zu den besten Spielen zählt, die je gemacht wurden. Er ist halt schon von 1999, also ist lange her. Und der erste Teil, auf dem das Remake jetzt basiert, ist sogar von 93 schon. Also ein richtiger Dino. Und an sich auch ein Spiel, wie es heute nicht mehr gemacht wird. Aber das ist das Tolle daran. System Shock hat die Prämisse, du wirst gewissermaßen alleine auf eine Raumstation geworfen, auf der ein Supercomputer durchgedreht ist. Und es gibt keine Questmarker, es gibt kein Tagebuch, das dir eins zu eins sagt, was du zu tun hast, sondern du bist jetzt einfach nur in dieser Sandbox-Raumstation und musst selber rausfinden, wie du diese irre KI aufhalten kannst, indem du Audiologs dir anhörst. System Shock war das Spiel, das damals die Audiologs erfunden hat, gewissermaßen, die man dann auch aus Bioshock kennt. Daher auch der Titel, der ein bisschen daran angelegt ist, Bioshock, System Shock. Du findest irgendwie E-Mails auf so kleinen Sticks jetzt im Remake, die du lesen musst, um rauszufinden, aha, da könnte irgendwie ein Tipp drin stecken, was ich tun muss mit dieser Station. Teile der Station sind nicht zugänglich, musst erstmal rausfinden, wie komme ich da überhaupt hin, wie öffne ich mir Wege. Ja, und dann ist natürlich auch noch alles voll mit Gegnern, die irgendwie dich nicht mögen und an denen man sich vorbeikämpfen muss. Und weil es halt ein sehr starker Survival-Charakter hat, das Spiel, hat man nicht viel Munition. Ne? Alles ist immer bedrohlich. Du musst viel fliehen, du musst rennen, du hast Panik, du hast Hektik. Also ein ganz, ganz tolles, intensives Erlebnis schon damals gewesen. Heute, lustigerweise auch als Remaster, fühlt es sich veraltet an. Also es ist ein Remaster, das du spielst und denkst, Mensch, wenn davon mal ein Remaster kommt oder ein Remake kommt, das wäre geil. Ja, also es ist schon wieder so ein bisschen, es ist zu clunky, es ist gerade das Schießen und so fühlt sich nicht gut an. Das würde man heute so nicht mehr machen in einem modernen Shooter. Aber dieses Spielgefühl einfach auf sich alleine gestellt, ohne klare Ansage, auf dieser Raumstation zu sein und langsam zu lösen oder rauszupuzzeln, was da passiert ist und ja, was auch die vielen nicht mehr am Leben befindlichen Leute, die da überall auf dem Boden rumliegen, vorher erlebt haben und was sie getan haben, um diese KI aufzuhalten und was ich jetzt tun muss, um ihr Werk zu vollenden und sowas. Das ist so irrsinnig atmosphärisch. Ich liebe es. Also, ich habe damit eigentlich nur angefangen, weil ich mir dachte, irgendwie muss ich mal reinspielen, weil ich den Leuten ständig erzähle, gerade jüngeren Kolleginnen und Kollegen bei uns, wie toll System Shock ist und werde dann immer nur mit großen Augen angeguckt und sie sagen so, ja, lass den Opa erzählen, ne? System Shock ist klar, hör auf, Spiele zu erfinden. Und ich dachte mir dann, jetzt vielleicht kann ich dieses Remake gerade Jüngeren empfehlen und sagen, jetzt spielt das halt wenigstens mal. Ja, obwohl ihr euch die ganze Zeit weigert, die alten zu spielen, hier ist es jetzt wenigstens in etwas moderner. Und tatsächlich bin ich dann drin hängen geblieben, einfach weil es wieder so eine tolle atmosphärische Erfahrung ist und auch einen interessanten Grafikstil hat, weil das so ein, es ist zwar schon 3D, aber mit so retro-pixeligem Texturstyle. Also ganz abgefahren, mit viel Liebe gebaut, aber auch. Insofern ein cooles Erlebnis. Vielleicht nicht für viele, aber exakt ich bin die Zielgruppe für dieses Remake und ich habe Spaß.
Steffen, ich würde das auch so in deinem Spektrum also verorten. Ist das, hast du dich mal damit beschäftigt?
Ich bin halt Generation System Shock 2, deswegen nein. Ja. Mir war halt damals schon System Shock 1 irgendwie zu. Also nachdem ich habe System Shock 1 erst gesehen, nachdem ich System Shock 2 schon gespielt habe. Und ich glaube, dann zurückzugehen ist halt schwierig. Weil System Shock 2 halt schon deutlich mehr Rollenspielelemente drin hat, was halt mich irgendwie dann rangehalten hat am Spiel. Und System Shock 1, der ja noch ein bisschen runtergebrochener war. Deswegen hoffe ich, dass System Shock 1 das Remake jetzt ein Erfolg wird, damit die auch noch System Shock 2 remaken.
Oh, das
finde ich richtig Bock. Das finde ich schön.
So. Absolut, ja.
Das wusste ich tatsächlich auch vorher gar nicht, dass sich die Spieler da großartig auch inhaltlich unterscheiden. Ich habe wirklich gedacht, dass System Shock 1 ähnliche Rollenspielelemente hat wie der zweite Teil.
Also ich habe den ersten Teil jetzt nicht so super viel gespielt wie du, Michael, aber ich glaube schon, dass es da ziemlich rapide Unterschiede schon gab, weil du hattest ja im zweiten Teil relativ krasse Talentbäume. Am Anfang musstest du ja auch so ein bisschen einen Charakter bauen, indem du durch verschiedene Karrierepfade sozusagen gehst. Mhm. Du konntest auch unterschiedlich anfangen, also da gab es schon krasse Unterschiede, glaube ich.
Ja, definitiv. Genau, du konntest mehr Talente konfigurieren, du hattest mehr Möglichkeiten, einfach auch Dinge zu tun. Es gab irgendwie Forschung und solche Sachen, um mehr Schaden anzurichten. Und es hat natürlich noch viel elaborierter die Story erzählt. Also es gab mehr Wendungen, es gab mehr Überraschungen, die Audiologs waren noch besser, die Atmosphäre war noch besser. System Shock 2 ist eines der besten Spiele, die je gemacht wurden. Ich sag's nochmal, das ist eine großartige Erfahrung. Finde ich auch heute noch spielbar. Mhm. Also gerade wenn man auch da auf dem PC spielt und es moddet, ich glaube nicht, dass es davon eine Konsolenversion überhaupt gab, ne, wenn man es modden kann, man kann hochauflösende Texturen runterladen, es gibt zum Teil Inhaltsmods, die die Story noch ein bisschen ergänzen und ausschmücken, also das empfehle ich immer noch, ich werde nie gehört hier bei uns, vielleicht klappt's hier an der Stelle, einfach zu sagen, spielt System Shock 1, das Remake ist cool, ja, aber wenn ihr mal ein richtig cooles, man hatte ja früher dieses Genre Immersive Sim getauft, ne, ist eine simulierte Welt, in der man immersiv unterwegs ist und seinen eigenen Weg finden muss, auch immer mit mehreren Möglichkeiten, wie man Probleme lösen kann. Wenn man eine richtig coole Immersive Sim erleben will und so an die Ursprünge dieses Genres zurückreisen möchte, was ja heute noch hochgehalten wurde von Arcane, sowas wie dem neuen Prey, dann ist System Shock 2 das Spiel. Also, jeder muss es kennen.
Das ist hier so eine richtige Weiterbildungssendung für mich. Ich bringe hier kurz mal meine Notizen zurecht. Ich mache das in der Werbung. Wir sind gleich zurück hier im Game Talk. Heute mal eine andere Sendung hier im Game Talk. Wir reden fast ausschließlich nur über PC-Spiele. Eine Konstante bleibt aber natürlich nach wie vor. Und zwar ist das der Schwitzer der Woche. So richtig sommerlich sieht es hier im Studio nicht aus. Wir haben in Hamburg, zum Glück, möchte ich schon fast sagen, nicht die heißesten Temperaturen. Lieber Steffen, das heißt aber nicht, dass nicht hier ordentlich geschwitzt wird, denn wir haben hier wieder den Schwitzer der Woche für euch.
Das ist zu weit, ich weiß nicht, was
wir machen.
Danke, Chat, bleib bei hier.
Deswegen, ich halte mich doch komplett zurück, weil ich glaube an die Leute und ich glaube auch an unser Team.
Oh! Jetzt Chat, bleib bei uns, bitte!
Jetzt, bitte. Wir brauchen jetzt bitte.
Nee, brauchen wir nicht.
Einmal müsst ihr es noch stoppen.
Ja! Neunter.
Aber wo ist denn?
Nein.
Ich hab dich hier geschaut.
Nein.
Okay.
Chat, bitte.
Komm.
49,4.
Gut. Einfach Tippklick. Ich kann nicht mehr.
Ein bisschen durch. Wir brauchen circa anderthalb Minuten für diesen Score.
Wirklich, ich mach jetzt bap, dann ist es drin.
Ja. Chat, komm.
Nein.
Hast du nie gesehen?
Das ist so doof. Nein.
Beine sind müde.
Nein, bitte!
Oh, hast du?
Ja.
Ein klein bisschen.
Yes!
Nein, oh Gott, okay.
Was passiert hier? Das war's, wir haben's. Wir haben 10 Punkte. 10 erreicht?
Das Ding ist, ich habe keinerlei Kontext zu dieser Sendung. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, was die Idee dahinter ist. Hab aber tatsächlich ein bisschen Bock da drauf zu schauen. Ich gehe mal davon aus, dass sie beim Rocket Beans Hauptkanal zu sehen ist. Oder ja, auf dem Rocket Beans Hauptkanal zu sehen. Das würde ich jetzt machen. Falls ihr mehr zu dem Schützer der Woche hören, sehen und vor allem wissen wollt, hier unten gibt es alle Informationen zu dem Schützer der Woche, vor allem auch, wie ihr den mitbestimmen könnt und hier so ein bisschen an dieser Sendung teilhaben könnt. Vielen Dank, das war der Schützer der Woche. Und weiter geht es hier mit der Show. Wir sind nach wie vor nicht am Ende, zum Glück, denn ich habe hier fantastische Themen auf meiner Liste, die ich weiterhin mit euch besprechen möchte. Lieber Steffen, du hast ein Spiel mitgebracht, mit dem ich über das ich endlich auch sprechen kann.
Ja, endlich.
Ich kann mitreden. Das Problem ist nur, wir hatten das schon die letzten 2 Wochen.
Mir egal.
Es geht um Dave the Diver.
Alle reden darüber. Ich will auch noch mal meinen Senf dazu abgeben. Ich möchte noch mal sagen, für alle Leute da draußen, die es noch nicht gespielt haben, spielt Dave the Diver. Dave the Diver ist, glaube ich, das Spiel, was mich in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, am meisten überrascht hat. Weil ich spiele jetzt immer mal so zwischendurch, immer mal so einen Abend, so 2-3 Stunden. Und ich komme jeden Abend an einen Punkt, wo ich mir denke, okay, jetzt habe ich alles gesehen. Und dann kommt das Spiel wieder mit irgendeiner neuen Idee um die Ecke, mit irgendeiner neuen Mechanik, mit irgendeinem neuen Biom, was es mir vor die Füße wirft. Und ich denke mir, was zum Geier passiert hier gerade? Und das passiert jedes Mal, wenn ich dieses Spiel anfange, Ilias. Was passiert hier? Wie kann ein einziges Entwicklerstudio so viele fantastische Ideen haben in einem Spiel? Es ist komplett bescheuert. Am Anfang dachte ich, muss nur ein bisschen fischen und Sushi machen. Und dann kommen Events dazu, Quests. Ich werde überhäuft mit Quests, die alle fantastisch sind. Ich kann bis sonst wohin tauchen. Plötzlich habe ich noch eine Unterseevolk, mit dem ich irgendwie mich auseinandersetzen muss. Es ist... Wann hört das auf?
Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr beeindruckend, wie sie es geschafft haben.
Farming. Ich habe gerade Farming freigeschaltet, ja, was wir gerade hier gesehen haben.
Also du...
Wieso?
Du denkst dir, okay, ich habe den Gameplay-Loop verstanden und er macht halt so, wie er ist, fantastisch viel Spaß. Und dann kommen immer wieder neue Aspekte mit dazu, neue Mechaniken, die du halt auch nicht so wirklich auf dem Schirm hattest. Das Spiel schafft es, dich ständig zu überraschen. Und dann kommt on top, dass das unheimlich... schon fast frech charmant ist.
Ja, es ist wirklich lächerlich. Ich habe mich so gefreut, ich habe eine neue Animation bekommen, als ich ein Rezept entwickelt habe. Da kommen immer so kleine animeartige Zwischensequenzen. Und ich habe ein neues gesehen und dachte mir, oh mein Gott, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Minispiele noch und nöcher, die alle super gut eingebunden sind, dich überhaupt nicht rausreißen, sondern immer genau an den perfekten Momenten kommen, wo man mal wieder ein bisschen Abwechslung braucht. Zack, richtig geiles Minispiel dazwischen. Es ist komplett bescheuert. Ich bin komplett geflasht und ich weiß nicht, wie ein Spiel das Recht hat, so unfassbar unterhaltsam zu sein.
Ja, es ist, ich kann das zu 100% unterschreiben. Ich habe so langsam entferne ich mich dem wieder, nicht weil es irgendwie langweilig ist oder so, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das hier schon ein paar Mal erwähnt. Es ist mir schon fast ein bisschen zu einnehmend.
Ach, okay.
Weil ich habe gerade den Loop kurz erwähnt. Du hast halt diesen einen Aspekt. Du tauchst und fischst für dein Sushi-Restaurant und dann hast du den zweiten. Okay, du bist in deinem Restaurant und servierst halt auch wirklich das, was du gefangen hast vorher. Und dann siehst du am Ende des Tages, alles klar, das habe ich geil gemacht, das habe ich nicht so geil gemacht. Und dann siehst du, wie schön die Zahlen, der grüne Balken immer weiter nach oben geht. Der wird immer größer und größer und größer mit jedem Spieldurchlauf, den du beendest. Und das triggert. Das triggert halt richtig doll. Und da erwische ich mich immer wieder dabei, wie ich mir denke, okay, noch eine Runde, okay, noch eine Runde. Und das perfekte Gütesiegel, das ich ausgeben kann, ist, dass ich das auf dem PC gespielt habe.
Oh, sehr gut.
Also wenn es mich wirklich dazu bringt, am PC zu spielen und das auch wirklich längere Zeit, dann muss da irgendwas dran sein. Ich finde das einfach sehr, sehr beeindruckend, super abgefahren, wie sie es geschafft haben, mit so einem verhältnismäßig simplen Spiel, so zumindest auf dem ersten Blick, so viel Charme damit reinzubringen, so viele Ideen, so viel Witz auch. Das ist diese Kombination finde ich echt nicht so einfach. Und dem Ganzen dann eine Erfahrung zu geben, die einen halt selber auch so ein bisschen nicht begleitet, aber so ein bisschen ja hängen bleibt, mhm, und das nicht einfach so Wegwerfware ist, okay, ich hab's gespielt, okay, next, sondern das macht halt was mit dir. Ich finde das echt interessant, bloß ist der Loop schon fast ein bisschen zu gut. Ja. Von daher wünsche aber trotzdem jedem, der das jetzt gesehen hat oder die, guckt da mal rein, ist auch nicht super teuer, keine 20 Euro ist das teuer, auf Steam, und wird es vermutlich auch auf anderen Konsolen geben, werde ich jetzt gleich checken. Währenddessen kann mir Michael ganz kurz sagen, ob das irgendwas mit ihm macht oder ob du dich lieber auf andere Spiele wie Baldur's Gate 3 fokussierst.
Ich muss es jetzt endlich mal spielen, glaube ich. Ihr seid jetzt der letzte Tropfen in dieses Fass. Seit Wochen tanzen Leute um mich und sagen mir, dass ich Dave the Diver spielen muss. Es sitzt auch schon gekauft in meinem Steam-Account, aber noch habe ich es nicht geschafft. Aber was ihr erzählt, klingt fantastisch. Und es ist ja tatsächlich, ne, wenn alle paar Jahre mal ein Spiel rauskommt, auch so ein kleines Spiel, wo man denkt, wie viel ist da noch drin? Wie geil ist es? Wie gerne fange ich es jedes Mal auch wieder neu an oder mache noch einen Durchlauf oder so? So wie ein FTL oder Into the Breach. Das wären so was Strategiespiele angeht, so meine Highlights aus den letzten Jahren. Ach, ein Traum. Ja, ich muss es spielen.
Absolut. Gibt es bisher auch nur für den PC tatsächlich. Switch-Fassung ist aber auf jeden Fall für 23 in Planung. Also im Laufe des Jahres wird da potenziell was kommen. Und ich gehe mal davon aus, dass die anderen Plattformen da definitiv auch nachziehen werden. Dave the Diver, ich glaube, jetzt haben wir es mehr als genug hier mal erwähnt hier im Game Talk. Gutes Spiel, glaube ich. So, kommen wir zum letzten Spiel tatsächlich hier. Auch ein etwas älteres, aber nicht minder interessant. Michael, du hast es mitgebracht, und zwar ist das Path of Exile.
Path of Exile, das Spiel, was ihr spielen müsst, wenn Diablo 4 zu nett zu euch ist. Das ist ein Action-Rollenspiel, ja, wie Diablo. Auch schon ein bisschen älter. Ist lustig, ich hab's heute gestartet und hab gesehen, in meinem Account ist so eine Nachricht im Briefkasten. Klicke ich mal drauf, was da drin steht. Und da war das eine Nachricht aus dem Juli 2012. Hey, schön, dass du in der Beta bist. Und ich so, was? Erstens, was? Das war 2012? Ja, so lang ist es schon her. Irrsinn. Und zweitens, warum habe ich diese Nachricht nie gelesen? Also absolut verrückt, wie lange ich das jetzt schon habe. Ich habe es nicht immer andauernd gespielt, dieses Path of Exile. Aber Path of Exile ist einfach nicht mal der Gegenentwurf zu Diablo, würde ich sagen. Es sind zwei recht unterschiedliche Herangehensweisen an Action-Rollenspiel. Weil Diablo ist für mich sowas wie Cities Skylines auch. Das ist ein Zen-Spiel. Ja, wenn ich einen langen Tag hatte, sich abends mal ein, zwei Stündchen hinsetzen, mit diesem super Gameplay-Flow einfach da durch die Monster durchwirbeln, vielleicht ein neues Item finden und dann passt's auch wieder. Ist wunderbar, ja, habe ich sehr gerne, genieße ich auch sehr, auch in Diablo 4. Path of Exile ist, okay, ich habe heute einen Tag lang Zeit und ich habe gerade zu gute Laune, gib mir doch mal ein bisschen auf die Fresse. Und dann fängst du an, Path of Exile zu spielen. Nicht die Kampagne, die ist relativ leicht, aber dann das Endgame. Es hat ganz viele unterschiedliche Endgame-Elemente, wie so eine Mine, die du erkunden kannst, um da Rohstoffe zu sammeln. Du kannst Heists, so Raubzüge machen. Und das ist zum Teil so krank schwer einfach, dass es eine wahnsinnige Freude ist, wenn man die Zeit hat und das Gemüt dafür hat, sich da Fortschritt zu erkämpfen. Also es ist tatsächlich ein Spiel, in dem man das Gefühl hat, das, was ich erreicht habe, ist echt verdient, weil es ist halt auch hart erreicht und hart erkämpft dann am Ende. Was es aber dafür auf der Habenseite hat, ist einfach sehr viele Möglichkeiten, sehr viel Experimentieren mit diesem riesigen Talentbaum, sehr viel rumprobieren, wie entwickle ich meinen Charakter. Ich kann meine eigene Build entwickeln, mit unendlichen Möglichkeiten quasi. Also selber gucken, okay, welche Fähigkeiten möchte ich haben? Welche Waffen möchte ich benutzen? Welche Items, welche Rüstungsart und so? Um mir da selber einen Charakter zusammenzupuzzeln. Noch viel mehr, als man es kann in einem Diablo. Das ist wahnsinnig faszinierend. Also ich habe mir zum Beispiel so einen Templer gebaut. Man muss dazu sagen, die Charaktermodelle in dem Spiel sind sehr merkwürdig, weil mein Templer sieht immer aus, als hätte er so ein kurzes Höschen an, sieht ein bisschen so aus wie eine Erwachsenenwindel und so läuft er dann halt da durch die Monsterhorden. Also merkwürdiges Design, coole Philosophie, aber im Gameplay, weil den habe ich jetzt entwickelt zu so einem Feuertempler, der so Flammenteppiche legt und gleichzeitig irgendwie Zombies beschwört und Feuerbälle wirft, also so eine Mischung aus Totenbeschwörer und Feuermagier. Und ich hätte aber komplett andere Wege auch gehen können. Wie gesagt, das ist quasi ein Spiel der unendlichen Möglichkeiten und halt ein Spiel, in dem ich immer gern mal wieder mich so verpuzzle, nochmal, wenn ich einen Tag dafür habe. Ja, sonst eher Diablo, dann, wenn die Zeit da ist, Path of Exile. Und was ja jetzt gerade nicht angekündigt wurde, ist schon länger her, aber nochmal intensiver gezeigt wurde, ist Path of Exile 2. Das startet nächstes Jahr im Juni in die Closed Beta, also ist noch ein echt gutes Stück weit weg. Aber sie haben jetzt noch mehr ihre Ideen gezeigt. Das sollte ursprünglich irgendwie so ein quasi Add-on werden oder so ein Hybrid aus Add-on und Fortsetzung mit einem geteilten Endgame mit Path of Exile 1. Das haben sie jetzt zu einem eigenständigen Spiel gemacht und auch gesagt, das müssen wir machen, weil es wird zu groß, es wird zu umfangreich. Wir würden uns die komplette Balance ruinieren, wenn wir das als so ein Hybridspiel oder ein Add-on da nur reinbauen würden. Und was sie davon gezeigt haben, ach, das kitzelt mich schon wieder so im Mausklickfinger, einfach an meiner Build wieder noch mal anders zu basteln. Sie ändern ein bisschen die Funktionen, wie man da Talente lernt, wie man Waffen wechselt. Also es ist lustig, es gibt jetzt einen automatischen Waffenwechsel. Ich kann Waffen bestimmten Talenten zuordnen, damit dann zu jedem Talent die richtige Waffe eingesetzt wird. So wie der Barbar in Diablo 4 ein bisschen, musste man vorher halt von Hand manuell die Waffen wechseln, je nach Situation, hat kein Mensch gemacht. Jetzt mit diesem automatischen ist es halt wieder ein Puzzlesteinchen mehr und davon gibt's ganz viele neue in diesem Path of Exile 2. Und ich bin einfach in so Action-Rollenspielen ein Puzzle-Mensch. Ja, ich liebe es, an diesen Charakteren zu bauen und ich bin super gespannt schon drauf, wie das dann in Path of Exile 2 laufen wird. Einziger Wermutstropfen, sie sagen rundheraus voller Stolz, es wird noch härter. Also es ist ein Spiel, was mir dann noch mehr in die Fresse haut. Aber es ist okay, es ist okay. Path of Exile, da gehört das irgendwie dazu.
Sehr, sehr faszinierend. Steffen, hast du da irgendwelche Erfahrungen mit Path of Exile?
Path of Exile ist so ähnlich bei mir wie EVE Online. Es hat eigentlich alle Checkboxen gecheckt, sozusagen. Ich hab's auch ausprobiert, aber es war mir dann zu crunchy nach einer bestimmten Zeit. Also es war dann doch einfach too much und ich hatte das Gefühl, ohne einen Guide komme ich da nicht richtig voran. Und das Gefühl mag ich immer nicht so richtig, weil ich möchte zumindest ein bisschen das Gefühl haben, auch eigenständig was machen zu können. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, das ist zu hoch für dich, zumindest am Anfang. Und du musst dich da wirklich sehr, sehr viel reinarbeiten, um überhaupt an einen Punkt zu kommen, wo du eigene Sachen entwickeln kannst. Und deswegen, ich bin gespannt. Ich verneige mich vor allen Leuten, die das spielen und sagen, das ist ein cooles Spiel. Und ich glaube denen das auch. Für mich ist es, glaube ich, vielleicht gucke ich beim zweiten Teil nochmal wieder rein und versuche nochmal wieder reinzukommen, weil eigentlich ist es genau das, worauf ich Bock habe. Und warum ich auch gerade Diablo 4, warum mich das gerade so nervt, weil ich genau das, also weil ich eben nicht die Freiheiten habe, das zu tun, was ich gerne tun möchte. Und ich guck mal. Beim zweiten Teil, ich guck mal wieder rein, aber ich habe jetzt natürlich auch wieder weniger Zeit als früher. Ich muss auch noch Baldur's Gate spielen, ich muss auch Dave the Diver zu Ende spielen.
Absolut.
Also wann soll ich das alles spielen? Wann soll ich mich in solche Spiele reinarbeiten? Das ist mein Problem.
Ja. So. Ja, deswegen schon, ne? Dadurch, dass ich 2012 ja offensichtlich schon angefangen habe, ohne es zu wissen, so richtig, hatte ich ein bisschen Vorlauf.
Lasst uns gerne diesen kleinen Exkurs machen, einfach weil es mich auch persönlich interessiert. Wie seht ihr denn gerade so den Stand von Diablo 4? Ist das, also jetzt voraus, ich gehe mal von aus, dass ihr das beide relativ ausgiebig gespielt habt. Jetzt kam relativ große Diskussion, beziehungsweise hat es rumort rund um das ganze Endgame, das ganze Gepatche, Gedebuffe. Ist das ein Spiel, das euch aktuell Spaß macht? Wie seht ihr die Reaktion von Blizzard? Die versuchen da entsprechend nachzujustieren und zu schauen, dass das alles in die richtige Richtung geht. Seid ihr gerade happy mit der Richtung, die Diablo 4 einschlägt? Micha?
Die Richtung, die Diablo 4 einschlägt, ist super schwer zu sagen aktuell. Ich fange vielleicht so an. Ich habe Spaß damit. Aber weil ich es auch anders spiele als gerade die Leute, die am allerlautesten schreiben auf Reddit, ich bin kein Powergamer in Diablo 4. Also ich glaube, mein Charakter hat immer noch, zumindest der Charakter vor der Season, hatte so Level 60 rum. Der Charakter in der Season ist noch fast sehr, also ist noch sehr noobig, sage ich mal. Weil ich mir da keinen Druck mache. In Path of Exile auch nicht. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, ich müsste innerhalb der ersten 3 Wochen Level 100 Uber-Lilith irgendwie besiegen müssen. Und dann ist es ein super Spiel. Es hat ein fantastisches Gameplay. Es hat eine schöne Welt. Es hat eine gute Grafik. Also, wenn man sich nicht unbedingt stresst, möglichst schnell durch dieses Endgame pumpen zu müssen, ist es okay. Ich finde trotzdem, dass Blizzard also ich, auf mich erwecken sie irgendwie den Eindruck, sie hätten viele Dinge noch nicht zu Ende gedacht, was Diablo angeht. Nicht nur, weil es ein Service-Game ist und natürlich jetzt noch erweitert wird in den kommenden Jahren, sondern auch das, was jetzt schon drin ist, auch was die Open World angeht. Also für mich ist die Open World, haben wir schon oft drüber geredet, auch bei uns bei GameStar Talk, für mich ist die Open World keine Entscheidung, die dem Spiel zugutekommt. Ne? Also wo du sagen könntest, das Spiel profitiert davon, dass es jetzt eine Open World gibt. Für mich ist es eine Monetarisierungsentscheidung, die einfach die Spielzeit verlängert. Weil man halt längere Reisezeiten hat an bestimmte Punkte in dieser Open World. Und für mich sind Action-Rollenspiele halt eher so, es klingt jetzt kalt und nüchtern, aber das sind so Effizienzspiele. Ja, ich möchte meinen Charakter verbessern und dafür möchte ich die effektivst mögliche Methode. Deswegen haben sie ja in Diablo 3 damals, in Reaper of Souls, beziehungsweise dann im Update 2.0 oder was es war, diese Nephalem-Portale eingeführt, dass sie gesagt haben, guck mal, hier im Dorf, wo du eh gerade spawnst, steht ein Teleporter, mit dem kannst du direkt in den Loot-Dungeon gehen, ohne dich groß bewegen zu müssen. Das ist wie vom, der Kühlschrank neben dem Sofa. Ich muss gar nicht mehr aufstehen, es ist direkt alles da. So. Und das ist eigentlich die Seele, also, so krass es klingt, ja, und so herzlos es klingt, das ist eigentlich die Seele eines Action-Rollenspiels. Ich will schnell eine effektive Loot-Sammel-Mechanik haben. Und Diablo hat sie nicht. Also sie mussten ja dann auch erst nach Release, oder sie mussten nicht, sie wussten vorher schon, dass es ein Problem ist, aber sie haben erst nach Release diese Teleport-Funktion nachgeliefert für Albtraum-Dungeons. Wo du dich fragst so, warum? Also, hallo, wir haben schon damals, als wir die ersten Versionen gespielt haben, noch als Presse irgendwie, ne, nicht öffentlich, gesagt, es wird nerven, immer zu den Dungeons hinreiten zu müssen. Mhm. Trotzdem wurde es nicht geändert. Ne, solche Sachen wie, dass Edelsteine Inventarplätze belegen und deinen Stash zu müllen. Jetzt mit Season 2, aber auch nicht Season 1, sondern dann später mit Season 2 werden die umgewandelt in ein Tab im Handwerksmenü, wo sie halt einfach Menüeintrag sind. Warum nicht gleich? Das hätte man gleich sehen können. Ne? Und so sind viele Sachen da drin, wo ich mir denke, irgendwie, sie haben viel getan, um ein schönes Spiel zu bauen und viel getan, um tolles, flüssiges Gameplay zu bauen und coole Effekte. Aber es ist noch nicht fertig. Also da muss noch Arbeit reinfließen, einfach was Endgame-Elemente angeht, was die Möglichkeiten angeht, die sie dir bieten. Ich bin auch nicht so happy jetzt mit Season 1, mit dieser Herzen-Mechanik. Da kann man ja diese Herzen sammeln, die dann noch mal neue Eigenschaften haben, die man in Schmuckgegenstände einsockeln kann. Cool, sind ein paar coole Sachen dabei, nette Sachen, die man ausprobieren kann dann mit der jeweiligen Build. Aber auch das ist halt so, ja, es gibt doch schon Sachen, die ich in Sockel einsetzen kann. Also so neu ist die Mechanik jetzt nicht. Es ist halt eher eine kleine experimentelle Gameplay-Neuerung, die jetzt diese Season bringt, aber nichts, von dem ich sage, ey, das bringt das Spiel jetzt auf ein richtig neues Level, ist ja richtig cool, damit jetzt zu interagieren. Insofern bin ich super gespannt, wo sie damit hingehen. Also was jetzt dann auch in kommenden Seasons oder vielleicht auch Add-ons, ne, wenn sie mal ein größeres Update machen und mehr Gameplay halt oder neue Features da reinbauen, was denn dann wirklich ihre Schwerpunkte sind? Wird es mehr MMO-Features, nenne ich sie jetzt mal, also Gruppenspiel-Features geben, wird es mehr Sachen geben für effizientes Looten, bauen sie das absolut sinnlose PvP aus, um Himmels Willen nein, aber wer weiß, in welche Richtung sie gerade denken. Also es ist echt schwer zu sagen, wo es mit dem Spiel jetzt hingeht.
Ja, ich kann das komplett unterschreiben. Mich hat es tatsächlich jetzt vor der Season noch verloren, muss ich sagen, also zumindest jetzt aktuell gerade, weil bei mir ist es, du hast das Wort Effizienz gesagt, das passt, finde ich, da perfekt rein. Ist es die Patch-Politik ein Stück weit? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich musste tatsächlich für eine Sendung das Ganze vorbereiten, musste dafür auch einen relativ hochleveligen Charakter haben und dementsprechend habe ich es mit ein bisschen Druck gespielt, im Gegensatz zu dir, Michael, und musste mich da halt so ein bisschen an den Punkt hinkriegen, damit ich zumindest im Endgame bin und im Endgame auch noch ein möglichst hohes Level habe. Und zwischendurch haben sie dann diesen ersten einen Patch rausgehauen, der Erfahrungspunkte deutlich reduziert hat. Und danach hat sich für mich als erstes mal so dieses Leveln so richtig zäh angefühlt. Und das hasse ich bei solchen Rollenspielen, weil dann natürlich auch dieser Belohnungsloop, das, was dich eigentlich anhält, sehr, sehr verkürzt, sehr, sehr verlängert wird. Und du immer wieder länger spielen musst, bis du wieder eine neue Belohnung hast in Form von einem Level-Up oder in Form von einem besseren Ausrüstungsgegenstand. Und dann, das war bei mir so der erste Downer, wo ich gemerkt habe, so, oh, jetzt merke ich schon, dass es doch nach Arbeit ausartet. Dann haben sie wieder die Erfahrungspunktschwelle oder die Erfahrungspunktrate wieder erhöht, gerade für Albtraum-Dungeons und auch das Loot ein bisschen erhöht. Dann hat es wieder für mich eine Zeit lang Spaß gemacht. Und jetzt kam wieder so ein Balancing-Patch, der irgendwie mein Bild komplett zerschossen hat. Und ich musste jetzt einen komplett neuen Bild bauen, weil der nicht mehr so funktioniert, wie ich es mir vorher vorgestellt hatte oder wie ich es vorher gelesen hatte. Und da muss ich einfach sagen, so, ja, das alles innerhalb von 2 Monaten? Das ist halt schon krass. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie gemerkt haben, okay, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, bis wir Season 1 rausbringen. Wir müssen, die Leute dürfen nicht so schnell vorankommen. Und deswegen haben sie dann irgendwie dieses XP-Level runtergesetzt, was für mich als Spieler, der eben nicht so, ich bin nicht so der krasse Power-Gamer, aber ich will schon irgendwie vorankommen in gewisser Zeit. Ich habe keinen Bock, über super viel Zeit irgendwie reinstecken zu müssen, um halt Level zu grinden oder so. Und das hat sich für mich so als erster richtige Bremse angefühlt. Das würdest du in einem Bus sitzen und du musst irgendwo hin und vor dir stehen 30 Fahrzeuge und einer stellt sich dahin und fährt erstmal richtig langsam, weil du nicht so schnell ankommen darfst. Und das hat mich gestört. Und ich werde in die erste Season noch mal reingucken und gucken, ob sie das verbessert hat, ob sich das Spielgefühl für mich verbessert hat. Aber wenn es sie nicht verbessert hat, dann muss ich sagen, hat mich Diablo leider verloren in diesem Fall. Und ich werde dann wahrscheinlich jetzt wieder reingucken, wenn es vielleicht eine neue Klasse gibt, die ich ausprobieren kann. Oder wenn ein Add-on kommt oder so. Oder sich halt viel ändert, wo ich sagen kann, da habe ich wieder Motivation, neu reinzugucken. Und das ist halt aktuell irgendwie noch nicht der Fall, muss ich sagen.
Ja, kann ich total nachvollziehen und unterschreiben. Gerade diese Patch-Politik ist auch wieder dieses Nicht-zu-Ende-Denken.
Ja.
Wie kann es denn sein, dass man irgendwas patcht und am nächsten Tag hotfixen muss, weil es in die, also nicht nur, weil es ein bisschen kaputt war oder weil es ein bisschen die Stats verzerrt hat, sondern weil es in die völlig falsche Richtung ging. Halt dann die Foren wieder brennen. Und eigentlich darf gerade dieses Hin und Her, dass man was patchen muss, ist vollkommen okay und vollkommen normal bei einem Online-Game. Aber dieses Hin und Her, oh, wir haben irgendwas getan und müssen jetzt wieder zurückrudern, dass das bei einer Firma wie Blizzard passiert, die ja eigentlich doch recht viel Erfahrung hat, auch mit Online-Spielen, hätte ich nicht gedacht. Also irgendwas lag da schon konzeptionell irgendwo im Argen, als sie sich ihre Gameplay-Systeme ausgedacht haben, als sie sich überlegt haben, ne, wie funktioniert Progression in unserem Spiel. Irgendwo hat da, muss es geknirscht haben in diesem Räderwerk, dass es jetzt als ein Spiel rauskommt, von dem wir einfach sagen können, hey, also da muss noch mal, ne, wir können in einem Jahr da noch mal schauen, wo Diablo 4 dann steht, aber momentan, was dieses Endgame angeht, wenn ihr 60 seid, also nicht altersmäßig, sondern Level 60 im Spiel oder 70, könnt ihr es auch lassen, weil danach kommt jetzt nicht mehr so viel Geiles. Ja? Dann ist es halt nur noch Grind. Knifflig.
Okay, ich merke schon, das ist ein Thema für eine ganz eigene Sendung, hier die Nummer. Ja. Abgefahren. Ihr Lieben, das war's tatsächlich schon. Wir haben mega viel hier abgearbeitet. Ich muss ehrlich sein, das war eines der entspanntesten Sendungen, die ich hier bisher gemacht habe. Ich habe mich einfach entspannt zurückgelehnt und zwei sehr, sehr erfahrenen PC-Spielern dabei zugehört, wie sie ihr Hobby einfach auseinandernehmen. Finde ich richtig geil. Können wir sehr, sehr gerne öfter machen. Apropos, lieber Michael, du hast es hier und da schon öfter erwähnt, wenn man das jetzt alles interessant fand, was man so von dir gehört hat, wo kann man dich im Internet finden?
Ja, ihr könnt mich sehen und hören bei GameStar Talk auf YouTube. Da gibt's Talks zu Baldur's Gate 3, zu Diablo, zu Path of Exile, zu Cities Skylines. Noch nicht zu System Shock, das war exklusiv hier, aber zu ganz vielen Themen einfach rund um Gaming. Wenn ihr mich nur hören wollt und mich nicht mehr sehen könnt, dann könnt ihr das beim GameStar Podcast, den es einfach überall gibt, wo es Podcasts gibt.
Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, lieber Michael. Steffen, dich werden wir wahrscheinlich hier noch ein bisschen.
Ja, ich bin hier.
Dich werden wir hier auf jeden Fall noch ein paar Mal sehen. Ihr Lieben, es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Ihr da draußen seht es hier unten, hier, da, rbtv.link/gametalk. Das ist der Link, den ihr ansurfen sollt, wenn ihr diese Sendung unterstützen wollt. Es gibt andere Links da draußen, sind aber alles Scams. So /almostdaily oder so, alles Lüge. Es gibt nur /gametalk. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Das war eure Sendung. Ihr habt immer mal wieder in den Kommentaren geschrieben, ey Leute, wo bleiben die PC-Themen? Hier habt ihr sie bekommen und das wird hoffentlich nicht die letzte Sendung gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
Schön war's. Tschüss.
Danke, tschüss.